ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben den Workshop Talk Juni. Das war jetzt schwierig, weil wir haben zu Zeitpunkt der Aufnahme gefühlt für mich noch nicht so lange Juni. Und irgendwie habe ich so prinzipiell auch so ein Problem damit zu akzeptieren, dass dieses Jahr schon wieder fast halb vorbei ist.
Ja.
Irgendwie fühlt es sich so an, als wäre Februar gestern gewesen, aber naja, wie das immer so ist. Wir reden darüber, was wir in den letzten Wochen so gemacht haben. Ich bin wie immer supremely unvorbereitet und habe das Gefühl, ich habe nichts zu erzählen. Es kann sich also nur um eine 3-Stunden-Folge handeln quasi.
So ist das. Ja, ich habe zur Abwechslung nochmal eine Liste.
Oha.
Und ich habe auch sogar was zu erzählen, obwohl die letzte Aufnahme erst 2 Wochen her ist.
Ja, das stimmt. Das kommt vielleicht auch noch erschwerend hinzu, dass wir ja die letzte Aufnahme so ein bisschen krankheitsbedingt nach hinten verschoben haben und es mir jetzt so vorkommt, als wäre quasi der Workshop-Talk, den letzten, den wir aufgenommen haben, als wäre das quasi gestern gewesen. Aber ne, Zeit ist relativ und ein Konstrukt. Und deswegen ist so meine persönliche Wahrnehmung von wann jetzt was passiert ist, sowieso immer so ein bisschen verzerrt. Aber das ist doch schön. Wenn du vorbereitet bist, dann haben wir doch quasi die normale Realität wiederhergestellt. Und dann fang doch einfach mal an und ich komme dann rein, wenn ich was beizutragen habe.
Okay. Also, das Erste, was ich zu erzählen habe, ist, dass ich, wie es derzeit erscheint, meine Grippe ganz gut überwunden habe und jetzt seit fast 2 Wochen wieder arbeiten kann, schreiben kann. Und ich habe tatsächlich nur für 1 oder 2 Tage oder so noch das mit dem Szenenindex fortgeführt, von dem ich erzählt habe. Ich habe ein Diagramm von dem, beziehungsweise die Punkte aufgeschrieben, die jetzt in dem Gespräch zwischen Emma und Ginny aufgetaucht sind, weil ich dieses Gespräch so ein bisschen umstrukturieren wollte, musste, überlegt habe, das zu tun. Und dazu musste ich natürlich erstmal wissen, was ist eigentlich da, weil ich natürlich so viel wie möglich von dem, was ich schon geschrieben habe, erhalten möchte. Weil ich bin ja faul. Und
man ist so ein bisschen faul und meistens hat man sich ja auch irgendwie was dabei gedacht. Das heißt aber, um für mich das jetzt nochmal zu rekapitulieren, du bist dann quasi von deinem Krankenlager sofort wieder in medias res gesprungen, ja?
Naja, sobald ich halt dann wieder in der Lage dazu war. Hm. Das hat schon... Ich habe mir schon ordentlich Rekonvaleszenz gegönnt, beziehungsweise mein Körper hat mir ordentlich Rekonvaleszenz aufgezwungen. Der hat da nicht so viel Spaß verstanden, was jetzt diese Grippe angeht. Genau, ja. Aber jedenfalls habe ich das gemacht. Dann habe ich dich angerufen, um dir von meinen neuen Ideen zu meinem Magiesystem zu erzählen.
Das stimmt.
Ne? Dass ich jetzt so eine gewisse, zumindest eine geisteswissenschaftliche Abhandlung zur Magie in dieser Welt schon mal habe. Es gibt natürlich auch die naturwissenschaftliche Betrachtung der Magie, die dann auch noch irgendwie an anderen Stellen eingebunden wird. Aber... ja, so alles in allem habe ich das Gefühl, ich bin mit meinem Magiesystem da jetzt planungstechnisch so weit, dass ich das jetzt erstmal schreiben kann und genug darüber weiß. Ich werde halt weiter die sämtliche Instanzen, wo Magie verwendet wird, werde ich mir notieren, damit ich dann später halt durchgehen kann und gucken kann, ob das alles stringent ist, ob das alles zusammenpasst, wo da irgendwie Unlogik ist. Und das, weil mein Konzept von der Magie in dieser Welt wird sich natürlich noch weiterentwickeln, während ich schreibe und irgendwie mehr darüber lerne und das auch an mehr Stellen irgendwie beschreiben muss. Weil bei mir entwickelt sich auch manches darüber, was irgendwie einfacher darzustellen ist.
Also, ja, wenn das ich irgendwie feststelle.
Nee, und ich meine, mir fällt natürlich jetzt kein Beispiel ein, aber wenn irgendwie ich da sitze und ich kriege irgendwas ums Verrecken nicht formuliert und denke mir, okay, wenn ich diesen Aspekt dieser Sache ändere, dann kann ich das anders ausdrücken und dann passt das besser, dann mache ich das.
Ja.
Weil,
das,
ja.
Das ist ja das Schöne daran, wenn man sich das selber ausdenken kann, wie das funktioniert.
Genau. Wir wurden geboren, um zu leiden, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. genau, aber jedenfalls bin ich dann nach diesen 2 Tagen, kam mir dann so eine Idee für das Ritual, bei dem sie, beziehungsweise die Operation, bei der sie Ginnys Pentagramm öffnen und ihr ein Loch in den Schädel bohren, um Polly daraus zu holen, weil... Ginnys Familia wurde in ihrem Schädel eingesperrt. Genau, und jetzt schreibe ich eine schöne Beschwörung einer Erzdämonin und des Medium, das irgendwie vorbeikommt, um da als Körper zu dienen. Und das ist alles Lovecraftian halt, so mit Tentakeln und Geschrei und irgendwie... Na, ich meine, so wahnsinnig machend, das muss man sich selber denken, weil ich mag so die Lovecrafts Beschreibungen nicht so, die einem halt einfach nur vorschreiben, was man zu fühlen hat, weil das funktioniert für mich nicht und ich beschreibe stattdessen. Und ich habe in einer vorherigen Werkstattfolge schon mal darüber erzählt, dass ich so das Feeling dieser Geschichte gerne so hätte, dass es ist creepy und es ist unheimlich und es ist eindeutig irgendwie so Lovecraft und so ein bisschen existenzielle Ängste und das große Nichts und überhaupt. Aber gleichzeitig ist es auch cozy und gemütlich und irgendwie Hashtag relatable und so.
Mhm.
Und in dieser Szene habe ich halt jetzt die Möglichkeit, das noch so ein bisschen tiefergehend zu erforschen und zu gucken, inwiefern ich das tatsächlich umgesetzt kriege. Und ne, da ist jetzt natürlich wieder der Punkt, dass ich das schwer einschätzen kann, wie gruselig das jetzt tatsächlich auf andere wirkt und wie, wo da irgendwie wieder irgendwie der Ekelfaktor ist und was da so, bei Körperhorror hätte ich schon auch gern ordentlich was drin. Ob das so funktioniert, kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich werde dann sehen, ob es für dich funktioniert, wenn ich es dir zu lesen gebe. Naja, aber das ist jedenfalls sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Einzug von Asiri heißt das Medium. Die kommt in Begleitung von Bodyguards und anderen Kultisten da vorbei. Juhu. Und ich habe sie jetzt als Person noch nicht so wirklich beschrieben. Das habe ich erstmal übersprungen. Aber dann die Dämonenbeschwörung und die Besessenheit und so. Und es ist ziemlich cool. Und mir ist dann auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber während des Rituals ist aus Sicherheitsgründen, damit Ginnys nicht körperlichen Aspekten irgendwie nichts passiert, während Lady Sinistra da so an den magischen Verstrickungen rumhantiert, die halt die Lichten, also an die Leute, die Ginny dieses Pentagramm verpasst haben, die haben da noch lichte Magie reingewoben. Und da das in einem Pentagramm ist, kann man nicht so wirklich von außen erkennen, was das jetzt genau ist und bladibla. Und sicherheitshalber haben sie halt Ginny aus ihrem Körper rausgenommen sozusagen.
Mhm.
Und das heißt, ich kann diese ganze Sache jetzt auch noch mal auf der Astralebene beschreiben sozusagen. Weil auf der Astralebene kann man halt die magischen Ereignisse sehen, wenn man auf der materiellen Ebene ist, kann man das nicht. Und Lady Sinistra, ihre so dämonische Präsenz, die da irgendwie aus diesem Beschwörungskreis rausragt, kann ich dann auch nochmal anders beschreiben. Und das, ja, das macht Spaß. Und ich möchte auch sehr gerne ein bisschen auf diesem Aspekt rumreiten und das so wirklich, der Leserschaft einbläuen, dass ja, was man sehen kann und was man mitkriegt, während man in seinem Körper ist, ist nicht alles, was vorgeht. Da sind noch andere Dinge, die kannst du aber nicht sehen, weil du jetzt durch deine körperlichen, materiellen Augen guckst. Und was ist das wohl alles, was da vorgeht? ich hatte kurzfristig überlegt, Ginny durch das Haus laufen zu lassen, so in Astralform, aber das hat dann irgendwie mit den Dingen, die ich für Anwen brauche, dass sie so an ihren Körper gefesselt ist und so, hat das alles nicht funktioniert. Aber es gefällt mir besser, wenn Ginny auch, das lässt mich gemein klingen, aber es gefällt mir besser, wenn Ginny im Raum bleiben muss, während jemand ein Loch in ihren Schädel bohrt und es irgendwie sie sehr traumatisch an das Ritual erinnert, als ihr halt ihr Pentagramm tätowiert wurde.
Ja, so. ja, so ein bisschen, man möchte ja mitfühlen. Um irgendwas mitzufühlen, muss man den Leuten erstmal irgendwie, ja.
Genau,
was
ja.
Unschuldig aber das geben, ist, was man mitfühlen kann.
Genau, aber es ist halt auch das Cozy-Element mit dabei, weil Lily halt auch auf die Astralebene kommt, um eben für Ginny da zu sein und sich um sie zu kümmern und so. Und Lily macht dann auch ein paar Sachen, um Ginny zu helfen, mit der Situation klarzukommen und so. Das heißt, da ist dann auch wieder das Cozy und Beziehungskram und so mit dabei, den ich so liebe. Ja, aber das habe ich jedenfalls schreibtechnisch gemacht in den letzten 2 Wochen. Und ansonsten habe ich mich jetzt, das sind jetzt wie viele Tage? 4 Tage? 5? Keine Ahnung. Die letzten paar Tage angefangen. Das hatte ich auch erzählt, dass ich vorhatte, Obsidian quasi in einen brauchbaren Ersatz für Scrivener zu verwandeln. Und dieses Projekt habe ich jetzt mal in Angriff genommen. Weil ich hatte ja Python gelernt.
Ja, das stimmt.
Und hatte irgendwie, genau, hatte ein Jahr lang ungefähr so Python gelernt. Und dann hatte ich Corona und war irgendwie 2 Wochen, mehr als 2 Wochen draußen, raus aus dem Thema. Und dann habe ich mir gedacht, ach, mache ich den Kurs noch einfach nochmal ganz von vorne. Auch weil ich irgendwie, ich mag keine Wiederholungen, aber manchmal mag ich Wiederholungen sehr gerne. Genau, und dann habe ich den irgendwie in 3 Monaten nochmal gemacht. Und dann, genau als ich an dem Punkt war, bei dem ich das letzte Mal Corona gekriegt habe, habe ich jetzt meine Influenza gekriegt. Und war wieder für 2 Wochen raus. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und deshalb habe ich entschieden, dass ich jetzt genügend Python gelernt habe und dass ich mich jetzt mal an dieses Plugin ranmachen werde. Und dann sind 2 Sachen gleichzeitig passiert. Das erste war, dass ich mal geguckt habe, was es eigentlich so alles für Plugins für Obsidian gibt. Beziehungsweise zuallererst habe ich geguckt, welche Features hat denn eigentlich Scrivener? Mhm. Was kann dieses Programm überhaupt? Und habe das mal alles zusammengeschrieben. Und dann bin ich hingegangen und habe geguckt, okay, gibt es für Obsidian Plugins, die genau das Gleiche machen? Und habe festgestellt, es gibt nicht nur Plugins, die genau das Gleiche machen. Es gibt Plugins, die das Gleiche viel besser machen. Und es gibt Plugins, die noch zusätzliche Sachen machen, die viel cooler sind als das, was man in Scrivener machen kann und die mega praktisch sind und die super, super krass geil sind. Und jetzt habe ich eine Liste von 35 Plugins, die quasi in Obsidian alles abbilden können, was Scrivener kann, bis auf Scrivenings. Also bis auf diese Fließtextansicht.
Okay.
Und da gibt es zwar auch ein Plugin für, aber das funktioniert nicht. Und das ist, ja, das sagt zwar, okay, ich mache dir jetzt hier so eine Fließtextansicht, aber wenn du dann auf eine andere Datei klickst, es sollte eigentlich dann zu der Stelle in diesem Fließtext springen, an der diese Datei ist. Aber sie haben jetzt ein bisschen was am Dateiöffnungsverhalten von Obsidian geändert. Das war früher so, dass Obsidian jedes Mal, wenn du auf eine Datei geklickt hast, hat das einen neuen Tab aufgemacht. Und dann, du konntest auf die Tour, konntest du auch irgendwie 10-mal dieselbe Datei in 10 verschiedenen Tabs offen haben. Mhm. Weil das halt überhaupt nicht drauf geachtet hat, ist das schon offen oder nicht. Was vollkommen unsinniges Verhalten ist. Jetzt haben sie es geändert, dass halt der einen Tab, der aktiv ist, wenn du auf eine andere Datei klickst, musst du explizit sagen, dass das in einem neuen Tab geöffnet werden soll, sonst wird es im gleichen Tab geöffnet. Und dieses Verhalten führt dann dazu, dass wenn du hingehst und mit dem Plugin einen Ordner aufmachst, dann macht der plop, 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 plop ganz viele Tabs auf oben, die aber mit per CSS, also durch rein ästhetische Maßnahmen, rein oberflächliche Maßnahmen zu einem einzigen Pfeil zusammengeschustert werden. Also die werden nochmal extra angezeigt. Und wenn du dann aber zwischen den Dateien hin und her springst, gehen so plopp, 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 plopp die Tabs, die da aufgegangen sind, wieder zu, weil Obsidian halt die neuen Tabs im selben Tab öffnen will, der schon offen ist. Und die werden dann halt unten angehängt. Und das heißt, du hast dann auch wieder 25 Mal dieselbe Datei offen, aber halt untereinander geklebt und in der Reihenfolge, wie du es halt zufällig geklickt hast. Und das ist komplett nutzlos für beide Zwecke. Ich habe allerdings eine Reihe von Plugins gefunden, die teilweise machen, was ich brauche. Und die habe ich mir jetzt zusammengesammelt und mir da die Main-TS-Files runtergeladen, in denen halt die Funktionalität dieser Plugins drin ist. Und da werde ich dann mal schauen, dass ich mir das so zusammengesucht kriege. Und ich habe auch schon einen groben Plan, wie ich das anstellen will, dass halt das eine tatsächliche Fließtextansicht ist und nicht irgendwie haufenweise Tabs, die nur anders dargestellt werden. Genau, aber ja, das habe ich jedenfalls getan und dann habe ich festgestellt, wer auch immer gesagt hätte, dass Obsidian-Plugins in Python geschrieben werden, hat irgendwie Blödsinn erzählt.
Okay.
Und ich hätte das mal besser irgendwie recherchieren sollen, selber nachgucken sollen, anstatt das irgendwie davon auszugehen, dass das stimmt. Das heißt, ich darf jetzt JavaScript und HTML und CSS lernen.
Oh.
Was das Tatsächliche ist, was ich brauche, um diese Plugins schreiben zu können. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, dass ich sehr, sehr zufrieden bin mit meiner Lebenseinstellung, dass ich nichts tue, nur um irgendein Ziel zu erreichen. Aus Prinzip nicht. Weil wenn ich jetzt hingegangen wäre und ich meine, ja, ich habe Python gelernt, weil ich dieses Plugin schreiben will, aber ich habe Python auch gelernt, weil ich Python lernen wollte und weil das Spaß gemacht hat und weil das irgendwie für mich so eine Art Rätselspiel war, weil du kriegst halt dieses Rätsel aufgetragen, so ja, löse mal diese Aufgabe und benutze Python dazu.
Okay.
So, das hat mir Spaß gemacht. Und wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte, hätte ich auch nicht den ganzen Kurs zweimal gemacht.
Gut, das ist ein Argument.
Und es hat mir halt Spaß gemacht. Jetzt habe ich halt Python gelernt und jetzt kann ich da sitzen und wenn ich es halt nur gelernt hatte, um Plugins zu schreiben, würde ich jetzt da sitzen und mir so denken, so scheiße, jetzt habe ich dieses komplette Jahr, mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre komplett verschwendet, das komplett für den Arsch. weil ich ja das Ziel, das ich eigentlich hatte, dieses Plugin zu schreiben, jetzt mit diesen Maßnahmen nicht erreichen konnte. Aber stattdessen habe ich irgendwie jetzt 1,5 Jahre sinnlosen Spaß gehabt, irgendwie mit dem Programmieren. Und jetzt, wo es mir irgendwie anfängt, auf die Nerven zu gehen, habe ich halt entschieden, okay, jetzt mache ich was anderes und dann festgestellt, oh, ich darf noch eine zweite Programmiersprache lernen. Was auch cool ist an sich, weil es macht mir Spaß, was Neues zu lernen. Und ich habe auch schon eine coole Plattform gefunden. Free Code Camp nennt die sich. Die ist auch darauf ausgelegt, Leute tatsächlich irgendwie so weit im Coden auszubilden, dass sie danach das hauptberuflich machen können.
Okay.
Und haben da auch einige Erfolge zu verzeichnen. Und das Ganze ist halt spendenfinanziert, weshalb das prinzipiell erstmal kostenlos ist, was ziemlich cool ist. Und die bieten auch 1:1 Training an mit Leuten. Das ist 15 Euro die Stunde kostet, wo ich mir auch so dachte, wie bitte? Das ist ja nichts. Hm. Das ist ja geschenkt. Das ist ja mit Kusshand geschenkt. aber da kommen halt auch eben die Spenden zum Tragen, ja, würde ich mal sagen. Also ich hoffe sehr, dass die, obwohl vielleicht sind es auch ehrenamtliche Leute, die das aus Liebe zum Coden machen und aus Liebe zum Empowerment anderer Menschen. Naja, aber jedenfalls, ja, mache ich jetzt deren Curriculum und deren Curriculum fängt halt mit HTML an. Und das heißt, ich lerne jetzt HTML und als nächstes kommt CSS und dann kommt erst JavaScript. Aber das macht ja nichts, weil ich muss eh alles drei lernen und die Reihenfolge ist irgendwie so ein bisschen egal.
Vielleicht macht die Reihenfolge ja auch so rum irgendwie Sinn. Ich meine, die Leute, die sich damit auskennen, werden sich ja wahrscheinlich was dabei gedacht haben.
Es macht auf jeden Fall Sinn. Also HTML ist auf jeden Fall das Einfachste, weil HTML ist ja eigentlich nur Textmanipulation.
Ja.
Und CSS ist dann Text- und Objektmanipulation. Und mit JavaScript kannst du halt und das ist beides ziemlich statisch. Also du kannst mit CSS und mit HTML kannst du keine Inhalte bauen, die sich großartig verändern.
Hm.
Und da brauchst du halt JavaScript zu. Mit dem kannst du halt sagen, okay, wenn hier ein Klick passiert, irgendwie on mouse over, dann ändere mal die Textfarbe oder mach mal einen anderen Inhalt in diesen Button rein.
Mhm.
Oder tausch das Bild von der kleinen Katze gegen das Bild von einem Küken oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, das ist halt, also die Reihenfolge ergibt auf jeden Fall Sinn, was so den nach und nach Aufbau an Komplexität nahe betrifft. Und ich meine, HTML, die Grundlagen kann ich da schon.
Hm.
Das heißt, das ist jetzt auch so ein bisschen nochmal so ein bisschen Refresher-Kurs und so ein so schöne, ach, das weiß ich schon, das kann ich. Ich weiß, wie das geht. Erlebnisse, das auch nochmal Spaß macht und motivierend ist. Genau, und deshalb hat auch der zweite Durchgang von dem Python-Kurs nochmal Spaß gemacht. Weil ich hatte halt meine ganzen alten Ergebnisse alten Lösungsansätze hatte ich noch da, die konnte ich mir noch angucken.
Mhm.
Und konnte dann halt, wenn ich eine neue Lösung, also zum Teil habe ich die Lösung auch nicht mehr wirklich runtergetippt, weil das nur Tippen war, sondern habe halt gesagt, okay, dann machst du das und dann machst du das und dann machst du das. Und habe dann, um das zu checken, in meine Lösung geguckt und habe gesehen so, ja, okay, ich habe im Grunde das gemacht, nur komplizierter und irgendwie das so ein bisschen falsch, weil ich nicht gereilt hatte, was das eigentlich ist. Und konnte dann sehen, wie ich mich im Gegensatz zum ersten Durchlauf auch weiterentwickelt hatte.
Mhm.
Und die Sachen noch besser verstanden hatte. Und zum Teil war es auch ein bisschen demütigend. Weil ich mir so dachte, so, what the fuck, das ist so offensichtlich. Wieso hast du das nicht verstanden? Ich habe da zum Teil Sachen doppelt und dreifach irgendwie gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass manche Methoden irgendwie Sachen schon für einen selber machen und habe die noch extra gecodet und dann die Methode, die das Gleiche nochmal macht sozusagen.
Hm.
Also, genau, ja. Das heißt, ich lerne jetzt HTML und CSS und JavaScript und dann nebenher, weil ich habe jetzt auch mal schon in diese Plugins natürlich reingeguckt, weil ich neugierig bin und sehen wollte, ob ich verstehe, weil ich mir dachte, ja, ich kann ja Python. Mhm. Zumindest so ein bisschen. Ich sollte in der Lage sein, das irgendwie zu verstehen, was da passiert. Nein. Das sieht nicht aus wie Python. Wenn das Python ist, dann habe ich komisches Python gelernt. Ist das wirklich Python? Und dann habe ich nochmal gegoogelt. Ja, nee. JavaScript, TypeScript. Mhm. Oh, natürlich. TypeScript könnte ich noch lernen. Und dann Svelte, das ist so eine Entwicklungsumgebung, so ein Framework. Was das so wirklich hundertprozentig bedeutet, habe ich noch nicht ganz begriffen. Aber Svelte preist sich als total super und flexibel und schnell und ressourcenschonend und überhaupt an. Hm. Das heißt, ich lerne jetzt HTML, CSS, JavaScript und Svelte und unter Umständen auch noch TypeScript, was aber nur eine Abwandlung von JavaScript ist. Aber ja, ich habe auf jeden Fall ordentlich zu tun.
Ja, sagen, wann eröffnest du dein Technik-Imperium?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Hm. Weil es, ich meine, so ein bisschen, ne, ich sage, ich mache die Sachen, solange sie mir Spaß machen. Ich sehe bei JavaScript schon auch ordentlich Frustrationspotenzial. Und einer der Gründe, warum ich jetzt keinen Bock hatte, auch zu sagen, so okay, ja, nee, ich mache jetzt, ne, weil das diesen Python-Kurs jetzt noch drittes Mal zu machen, wäre schon so ein bisschen Quark. Weil nach dem zweiten Mal hat man die Sachen dann tatsächlich verstanden und weiß, wie es funktioniert. Und so. Aber dieser ganze Kram mit Dateimanipulation, der da jetzt als nächstes Modul anstand, da haben so viele Sachen so überhaupt nicht funktioniert und ich habe die so überhaupt nicht verstanden und so. Also entweder waren sie schlecht erklärt oder es war mir einfach zu hoch oder irgendwie beides gleichzeitig, keine Ahnung. Also ja, wir werden sehen, ob ich diesen Punkt bei JavaScript erreiche, bevor ich genug weiß, um irgendwie so ein Plugin machen zu können. Aber ich meine, so ein Plugin ist jetzt auch keine Drachenmagie, ne? Also das ist jetzt, ich versuche da jetzt nicht irgendwie mit JavaScript irgendwie einen Ego-Shooter zu bauen oder was weiß ich, sondern das ist einfach nur, liest diese Dateinamen aus und verknüpfe und tu die Dateiinhalte in eine neue Datei und merkt dir aber, welche Datei zu welchem Dateiinhalt gehört und dann lausche auf Klicks und lausche auf Textänderungen und synchronisiere das hin und her. Und so. Das ist irgendwie alles, was das tun muss, dieses Plugin, soweit ich das verstehe. Ich meine, wenn ich dann jetzt auch noch, weil ich muss ja dann auch noch Obsidian und Plugin-Struktur lernen, das kommt ja auch noch dazu, das ist ja auch noch so, hat seine Eigenheiten, also noch ein Punkt auf der Liste. Aber ja, es so, ich meine, so ein Code hat immer mehr bewegliche Teile, als man erstmal denkt, weil der Computer tut ja nur das, was man ihm sagt.
Ja.
Das heißt, man muss dem Computer absolut alles sagen, was man will, dass er tut. Und ja, aber das ist schon das Höchstmaß an Komplexität, das da irgendwie vorliegt. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass ich das auch mit gefährlichem Halbwissen hinkriegen kann. genau. Aber bis dahin, und das ist der nächste Punkt auf meiner Liste, weil ich nämlich neben dem Schreiben dieses Plugins, das jetzt noch in der Zukunft liegt, weil ich natürlich erstmal diesen ganzen Kack lernen muss, nein, nicht Kack, diesen ganzen faszinierenden Kram lernen muss und verstehen muss, Ich habe ja vorhin von den ganzen Plugins erzählt, die es für Obsidian schon bereits gibt.
Ja.
Und die bereits existieren und die von anderen Leuten geschrieben wurden und die von anderen Leuten maintained werden. Und sodass ich mich damit überhaupt nicht beschäftigen muss, was ich sehr gut finde. Ich habe vor, und ich habe dich auch schon nach einem Namen für das Projekt gefragt, weil ich hatte zuerst hatte ich Scrivy und dann Scriptonite, keine Ahnung, weiß ich nicht. Du hattest dann, was hattest du vorgeschlagen? Scrivenew hattest du vorgeschlagen, ja, genau.
War auf jeden Fall nicht besonders kreativ. Du hattest mir das geschrieben, da war ich irgendwie in einem Meeting und musste irgendwie drei Sachen gleichzeitig machen. Da war meine Kreativität, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt. Also wenn du möchtest, dass ich da nochmal dezidiert drüber nachdenke, dann kann ich das bei anderer Gelegenheit gerne nochmal tun.
Du, das dauert auch noch eine ganze Weile, bis das irgendwie spruchreif ist, beziehungsweise, was heißt, es ist jetzt schon spruchreif. Ich habe beschlossen, dass ich das mache. Es muss einiges passieren, damit ich das mir wieder anders überlege. Ich bin jetzt dabei, ein Handbuch zu schreiben für Obsidian, in dem ich halt so die grundsätzliche Funktionalität beschreibe, insofern als sie Romanautorinnen betrifft.
Mhm.
Weil irgendwie Obsidian ist, da gibt es auch noch die Daily Notes-Funktion und man kann irgendwie Data View und dieses und jenes und welches und das, man kann das zum Programmieren benutzen, man kann das benutzen, um allen möglichen Scheiß zu machen, der halt jemanden, der da ein Buch drin schreiben will, nicht interessiert. Das heißt, ich konzentriere mich auf diese Aspekte und habe entsprechend die Plugins zusammengesucht, mit denen man Scrivener emulieren kann.
Mhm.
Und will halt da diesen Vault draus bauen, den ich dann eben der Welt zur Verfügung stelle und sage, so guck mal hier, mach mal. Und ja, dazu braucht es aber ein Handbuch und ich muss halt jetzt auch noch hingehen und jedes einzelne von diesen Plugins, ich habe die jetzt nur mal ganz grob angeschmissen und probiert, geht da überhaupt irgendwas? So, weil manche sind irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr geupdatet worden und die sind dann völlig veraltet und funktionieren natürlich nicht mehr.
Mhm.
Aber geguckt, gehen die überhaupt prinzipiell? Und jetzt setze ich mich halt hin und gucke, dass ich die tatsächlich ans Funktionieren kriege und die tatsächlich so benutze, wie sie vorgesehen sind. Und habe jetzt gestern Abend irgendwie eine Stunde an so einem Timeline-Plugin rumgemacht, bis ich rausgefunden habe, dass mir der letzte Punkt in dieser Timeline nicht angezeigt wird, weil der erste Punkt in dieser Timeline einen Zeitraum definiert hat, der endet, bevor dieser letzte Punkt auf der Timeline kam.
Okay.
Und interessant, ja, und dann habe ich halt irgendwie den Zeitraum unnötig weit ausgedehnt und dann hat es die ganze Timeline dargestellt und dann habe ich probeweise den Zeitraum wieder eingeschränkt und dann hat es weiter die ganze Timeline angezeigt. Also da war irgendein Schluck auf drin. Und vorher hat es irgendwie, habe ich die Properties hin und her kopiert und dann aus irgendeinem Grund wollte er das A von Akt, wollte er nicht haben, dieses Zeichen, fand er scheiße. Das habe ich aber erst gesehen, als ich vom Quellmodus auf den Live-Vorschau-Modus umgeschaltet habe. Und das sind alles jetzt Sachen, die niemandem was sagen. Aber jedenfalls habe ich mit Obsidian und mit diesem Plugin gekämpft. Und das werde ich halt jetzt mit jedem einzelnen dieser Plugins machen. Und einige von diesen Plugins sind sehr komplex. Und da muss ich mir dann auch nochmal Tutorials angucken. Dazu, wie die funktionieren, halt nur in die Tiefe, in die ich da gehen muss, dass man das zum Romaneschreiben benutzen kann. Mhm. Aber es ist halt nicht nichts. Und es ist einiges an Text zu schreiben. Und wenn ich dieses Handbuch dann mal fertig habe und auch geguckt habe, ob all diese Plugins miteinander funktionieren. Also es wird der Tag kommen, an dem ich sämtliche dieser 35 Plugins und sämtliche der eingebauten Obsidian-Plugins, weil Obsidian kommt mit, sind glaube ich 27 fest eingebauten Plugins.
Okay.
Zusammen kommt das an, indem ich das alles aktivieren werde und dann versuchen werde, jedes einzelne Plugin zu benutzen. Und die Plugins, die dann nicht funktionieren, da muss ich dann durchgehen und die anderen Plugins alle eins nach dem anderen deaktivieren, bis ich rausfinde, welches Plugin schuld daran ist, dass das nicht funktioniert, und dann unter Umständen dafür einen Ersatz finden oder einfach reinschreiben, so, ja, wenn du dieses Plugin willst, dann benutze nicht dieses andere Plugin, weil das funktioniert nicht. Und es wird unmöglich sein, jede einzelne nur vorstellbare Kombination von Plugins auszuprobieren, weil das Universum ist, glaube ich, verglüht, bevor ich damit durch bin. Aber ich werde da noch einiges ausprobieren, und hier ist die Lektion, die auch irgendwie unsere Werkstattfolgen oder überhaupt unseren Podcast so schön machen, weil während ich dieses Handbuch schreibe, lerne ich halt auch extrem viel. Ich habe mich noch nie so intensiv mit Obsidian beschäftigt wie jetzt für dieses Handbuch. Und ich habe jetzt mich mit Funktionen beschäftigt, die ich selber nicht so wirklich brauchen würde, weil halt so ein Timeline-Plugin, ich mal mir das lieber auf. Das bringt mir mehr, das auf einem Zettel zu haben, als irgendwie an meinem Computerbildschirm. Aber das ist halt eine Funktion, die manche AutorInnen nutzen könnten. Und in meinem Kampf mit diesem Plugin habe ich halt was über Properties und über mögliche Bugs und über das Hin- und Herkopieren von Quelltext-Properties gelernt, das halt nicht ohne Schluckaufe passiert. Das heißt, ich weiß jetzt, dass ich den Leuten davon abraten sollte, diese Plugins im Source-Mode zu bedienen und im Source-Mode zu bearbeiten, weil da viel schief gehen kann und so.
Und wir haben gelernt, dass Sachtexte zu schreiben sehr viel schneller geht, als kreative Texte zu schreiben.
Oh, aber sowas von, es geht nicht nur schneller, es ist auch noch wesentlich, wesentlich entspannter fürs Hirn. Also
mir war das insofern nicht neu, als dass ich ja, ne, dass ich dasselbe Phänomen natürlich auch beobachte, wenn ich Blogposts schreibe. Weil, ja. Gut, jetzt ist natürlich wahrscheinlich irgendwie noch so ein Sachbuch, also so ein Bedienungshandbuch, für das man irgendwie noch Sachen recherchieren muss, wahrscheinlich noch ein bisschen aufwendiger als irgendwie meine durchschnittlichen Rezensionen. Aber trotzdem, ne, du musst halt deine eigenen Gedanken zu einem Drittwerk zusammenfassen und irgendwie, was du dir gedacht hast, was du dir nicht gedacht hast. Und trotzdem kann ich 4 oder 5 von denen an einem Tag raushauen, wenn ich das unbedingt möchte. Das sind dann irgendwie 3000 Worte oder so, und danach, und das macht man so auf einer halben Arschbacke. Und dann setze ich mich an mein Manuskript und denke mir so, ich habe schon 20 Worte geschrieben, mein Gehirn ist tot.
Ja, nee, ich meine, in der Ritualszene habe ich an den Tagen, seit ich dran arbeite, ich meine, an einem habe ich vorwiegend überarbeitet, aber habe ich immer so mindestens 400 Worte. Manchmal waren es auch 700, was in extrem viel ist für mich. Und dann habe ich halt irgendwann mal, 500, war das gestern, vorgestern? Habe ich 500 Worte an Eldritch geschrieben und dann nochmal 2000 Worte für das Handbuch runtergehauen. Und ich muss sagen, dieses Handbuch zu schreiben, fällt mir leichter als einen Blogpost zu schreiben, weil ich für einen Blogpost tatsächlich mehr nachdenken muss. Weil bei diesem Handbuch muss ich halt nur gucken, was ist da und wie mache ich das? Und ich muss da keine Ideen für generieren. Ich muss einfach nur die Fakten darlegen und muss nicht irgendwie überlegen, wie konzeptionalisiere ich das, oder warum, ne, wie du sagst, bei Reviews, da muss ich halt überlegen, okay, warum ist das meine Meinung, wie stelle ich diese Meinung dar, brauche ich da irgendwie eine Metapher oder ein Beispiel, um das irgendwie nachvollziehbarer zu machen. Und bei diesem Handbuch, du beschreibst halt Buttons und sagst, wo drauf geklickt werden soll, und das ist jetzt nicht so, braucht jetzt nicht so viel RAM. Die Sachen, diese Plugins zu verstehen und die dann zu verwenden und irgendwie durch die ganzen Bugs und irgendwie Missverständnisse und bladibla durchzugehen, das ist dann wieder anstrengend. Aber es ist auch nicht so anstrengend wie der Versuch, neuen Text generieren. Ist, wenn man gerade so im Flow drin ist, ist das auch einfacher als überarbeiten, würde ich mal sagen. Aber ja, aber jedenfalls lerne ich da eine Menge dadurch, dass ich anderen das nahe bringen möchte. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne an unserem Podcast, dass wir dadurch, dass wir versuchen, anderen das Schreiben, unser Schreiben näher zu bringen, lernen wir was über das Schreiben und unser eigenes Schreiben und so.
Das stimmt.
Genau. Und das waren all die Punkte auf meiner Liste und mir ist aufgefallen, dass ich zwischendurch gar nicht pausiert habe, um dich mal zu fragen, ob du irgendwie auch was dazu sagen möchtest.
Oh, ich hätte mich ansonsten schon beschwert. Es ging so nahtlos ineinander über irgendwie. Deswegen wollte ich dich da gar nicht unterbrechen, solange du so im Flow irgendwie deiner Darstellung warst. Ich finde es auch faszinierend, weil Programmieren ist halt irgendwie so eine von diesen. Also ich kenne sehr viele Leute, also das heißt sehr viele, aber ich kenne ein paar Leute. Ich kenne generell nicht viele Leute, deswegen sollte ich sowas einfach nicht sagen. aber ich kenne ein paar Leute, die tatsächlich irgendwie ein kreatives Hobby verfolgen und außerdem gerne programmieren und das halt irgendwie als komplementäre Beschäftigungen betrachten. Ich finde das persönlich total faszinierend, weil Programmieren ist für mich so ein Ding, du müsstest mit einem Alligator hinter mir stehen und mich dazu zwingen, das zu tun. Ich habe das mal versucht, HTML, ne, so für Webseiten, Design und bla, saugt mir jegliche Lebensenergie und Freude aus. Finde ich einfach furchtbar.
Das ist faszinierend, weil mir macht das total Spaß.
Das ist ja auch völlig in
Ordnung. Ich war halt nur lange nicht auf so von meinem Energievorrat lange, lange Zeit nicht auf einem Level, auf dem ich irgendwie schreiben und programmieren lernen konnte. Mhm. Und wenn die Entscheidung ist, schreibe ich oder mache ich irgendwas anderes, ist immer Schreiben zuerst, weil wir wissen, wenn ich nicht schreiben kann, werde ich ernsthaft depressiv und dann geht sowieso mal gar nichts mehr. Und ja, jetzt im Moment bin ich an so einem Punkt, wo irgendwie, weil ich das so abends als letztes, bevor ich ins Bett gehe, setze ich mich da noch mal ein halbes Stündchen hin und lerne ein bisschen was programmieren. Mhm. Und ja, diese Energie habe ich eigentlich an den allermeisten Tagen noch übrig. Muss jetzt mal gucken, wie ich das dann jongliere mit Eldritch und dem Handbuch und dem Programmieren. Oder ob ich erstmal dieses Handbuch mache und dann danach, oder ob ich, keine Ahnung, wir werden sehen.
Es ist ja auch insofern,
anders als,
es ist ja auch insofern tatsächlich irgendwie so, dass man, also weiß ich nicht, widersprich mir gerne, wenn ich das irgendwie fehlinterpretiere, aber ich finde so ein sachlicheres Ding, also wie so ein Handbuch oder so ein sehr formuliertes, also für mich zum Beispiel fallen da auch Blogposts runter, weil meine Blogposts sind halt immer sehr formularisch, meine Reviews sind immer gleich. Ich weiß, welche, ne, du hast ein, weil ich das schon über 10 Jahre mache, ist es halt so eine Einleitung, dann habe ich ein Bild, dann habe ich einen Link, dann habe ich den Klappentext, dann sage ich was dazu. So ungefähr. Und ich finde, sowas kann ich halt auch einfacher unterbrechen und einfach mal, keine Ahnung, eine Woche liegen lassen oder so. Und dann nehme ich es mir wieder vor, wenn ich halt irgendwie eine Minute Zeit habe. Und dann komme ich da auch wieder rein, weil es jetzt halt nicht so. Es ist jetzt halt nicht so, dass ich irgendwie so die ganze Zeit das Leben und atmen muss. Ich muss halt einfach nur beschreiben, was da passiert. Das ist halt einfacher.
Ja.
Als irgendwie so im kreativen Prozess irgendwie drin zu sein, wo man 17 Bälle gleichzeitig jongliert und halt irgendwie so ein bisschen sich so einfühlen muss und so.
Auf jeden Fall.
Von daher ist es bestimmt auch einfacher.
Ja, jetzt habe ich einen Themenwechsel angestoßen und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich mit meinem Thema doch noch gar nicht fertig war.
Ja, mach mal. Noch haben wir uns ja nicht weit vom Programmieren entfernt, wenn es noch
das
dazu
stimmt.
gehört.
Das stimmt. Ela, ich muss dich wahrscheinlich nicht fragen, ob du Bock hast, dir dieses Handbuch dann anzugucken und ob sie dir auszuprobieren, ne? Zumindest nicht, bevor du deine Serie fertig geschrieben hast.
Wollte ich gerade sagen, du kannst ja jetzt schon mal damit anfangen, mir das vorzuschlagen, weil, wie wir wissen, brauche ich immer so 5 Jahre, bis ich dann auf die Vorschläge einsteige. Also von daher, muss man da so die Vorlaufzeit mit einrichten.
Ja, ich möchte da jetzt mal an unsere Hörerschaft einen kleinen Aufruf starten. Ich habe auch schon auf Mastodon gefragt. Mir kam laute Stille entgegen. Keinerlei Interesse. Nee. Aber falls jemand da draußen Bock hätte, sich das dann mal zu nehmen und mal zu gucken und mir zu sagen, ob ich das irgendwie alles so weit beschrieben habe, dass man auch, wenn man null Ahnung von Computern und auch nicht wirklich viel Bezug zu Computern hat, weil das ist so meine Zielgruppe, Leute, die einen Computer nehmen und wissen, okay, wenn ich die Maus bewege, bewegt sich der Zeiger und die Tastatur macht Buchstaben. Also in der Zielgruppe wäre ich auf jeden Fall gut aufgehoben. Genau, aber irgendwie Tastenkürzel, Shortcuts, irgendwelche, keine Ahnung was das soll. Und auf diesem Niveau schreibe ich halt dieses Handbuch, um da wirklich möglichst viele Leute mitzunehmen und die Einstiegshürde möglichst niedrig zu halten. Und es fängt auch damit an, dass, okay, Obsidian ist, ne, sieht wie viel aus, aber im Grunde musst du nur diese Handvoll Markdown befehlen können und dann kannst du Obsidian auch schon benutzen.
Du brauchst eigentlich, um hier zu arbeiten. Vielleicht solltest du noch mal einen Schritt zurück machen, weil ich weiß, wir haben schon über Obsidian gesprochen. Ich weiß, wir haben auch schon im Podcast über Obsidian gesprochen. Das ist aber schon eine Weile her. Also vielleicht solltest du noch mal einen Schritt zurück machen und mir beziehungsweise allen anderen Leuten noch mal kurz erzählen, warum ist Obsidian geiler als Scrivener? Warum, ne, gib mir mal den Pitch. Warum sollte ich Bock haben zu wechseln?
Warum solltest du Bock haben zu wechseln? Der Grund, warum ich wechsle von oder dieses seit längerem plane, von Scrivener auf Obsidian umzusteigen, ist der, dass es Scrivener halt nur für den Mac und für Windows gibt. Und die Windows-Version, da kannst du ja ein Lied von singen, nicht so wirklich viel Liebe bekommt, was so Updates und sowas angeht. Und es funktioniert zwar soweit, ne?
Ja.
Also
ja,
du bist zufrieden mit dem Programm.
Ich glaube, die Windows-Version sieht immer noch aus wie die Mac-Version von 2003, aber das ansonsten funktioniert das, ja.
Genau. Also es funktioniert und im Grunde ist nichts daran auszusetzen. Die Sache ist halt, dass ich auf gar keinen Fall einen Windows-Rechner verwenden möchte. Ich will niemals, never ever in diesem Leben, niemals mit Windows arbeiten müssen. Da habe ich keinen Bock drauf. Erst recht nicht, seit sie irgendwie Werbung in ihre Startleiste klatschen beim neuesten Dings und irgendwie mit KI und Datenschutz und dieser ganze Kram, das irgendwie ziemlich drastisch unter den Tisch fällt. Und ich möchte nicht unbedingt wieder einen Mac haben. Also ich habe noch mal mit meinem Mann drüber gesprochen und der hat jetzt noch so ein bisschen wegen der Planned Obsolescence, also meinen Rechner, den ich jetzt habe, den ich vor, wann habe ich den, 2009, ich muss mal gucken, wie alt ist dieser Rechner, über diesen Mac. Support. Sagt er nichts. Ressourcen. Von wann ist der? Von wann bist du? Sag mir, von wann du bist, kleiner Rechner. Das muss doch hier irgendwo stehen. Systembericht? Steht hier. Er ist auf jeden Fall noch nicht so alt, aber er wird halt nur noch irgendwie 2 Jahre, kriegt er noch Sicherheitspatches und Systemupdates kriegt er schon gar nicht mehr.
Okay.
Das heißt, wenn jetzt Apps, die ich brauche, weil die gehen ja vom Intel, die machen keine Intel-Rechner mehr, sondern machen ihren eigenen ARM-Prozessor und stellen halt die Unterstützung um und die unterstützen halt Intel-Rechner jetzt nur noch ein bisschen, machen keine neuen Betriebssysteme dafür. Also die neueste Version von macOS läuft auf meinem Rechner nicht, weil die nur noch für Rechner mit, beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Hase hat noch ein neues Update gekriegt, aber meiner wird halt nicht mehr unterstützt. Und Hase sagt vorher, dass die Unterstützungszeiträume wieder deutlich länger werden dürften, wenn das dann alles auf Apples eigener Infrastruktur aufbaut. Ich weiß nicht, wie optimistisch ich da bin, weil ja, es wäre natürlich nachhaltiger, aber auf der anderen Seite kann man mehr Profit damit machen, wenn man schon klar vorhersagen kann, dass jeder, der einen Rechner kauft, irgendwie alle 5 Jahre einen neuen Rechner kaufen muss, damit er weiter irgendwie in dieser Infrastruktur leben kann. Und da bin ich aus Prinzip dagegen, das finde ich aus Prinzip scheiße. Und ich liebe meinen Mac, ich arbeite super gerne damit, ich finde das System super, in mancher Hinsicht könnte es noch besser customisierbar sein, aber ansonsten, das funktioniert alles, das ist alles super. Ich fühle mich da um Längen wohler mit, als ich mich jemals mit Windows gefühlt habe, aber eben dieses, ja, die der Kapitalismus stört mich. Und für Linux gab es mal eine Scrivener-Version, aber das wurde dann eingestampft. Also für Linux wird da gar nicht mehr entwickelt. Okay. Und wenn ich also jetzt mir einen, was weiß ich was, woher dahergelaufenen Rechner organisiere und da Ubuntu drauf installiere, kann ich da keinen Scrivener-Befehl verwenden. Das heißt, ich müsste dann irgendwie noch parallelen Windows da laufen lassen, um dann in Windows Scrivener zu verwenden. Da bin ich aus Prinzip dagegen und so. Und Obsidian ist aber ziemlich plattformunabhängig. Also Obsidian funktioniert auf meinem Android-Handy, das funktioniert auf dem Mac, das funktioniert auf dem Windows, das funktioniert auf Linux, das funktioniert auf dem iOS, das funktioniert überall. Und noch ein Punkt ist, dass Scrivener setzt auf das RTF-Format, das RTF-Dateiformat, und das ist halt jetzt schon, also das war schon vor Jahrzehnten, war das, ja nicht vor Jahrzehnten, aber es ist ein ziemlich veraltetes Format und das ist nicht so sexy, weil es ist halt nicht so future-proof. Den Begriff habe ich mit Sicherheit auch schon verwendet, als ich das erste Mal über Obsidian gesprochen habe.
Möglich.
Weil Obsidian verwendet halt Markdown-Dateien und das sind im Grunde einfach Textdateien. Also TXT, da ist nichts Besonderes dran, da steht einfach nur Text drin. Und die Markdown-Endung sagt einfach nur dem Editor, dass, ja, guck mal hier, wenn du über diese Zeichenfolge stolperst, stelle bitte diesen Text ein bisschen anders dar. Und das ist alles. Und zukunftssicherer kann man Textverarbeitung eigentlich nicht machen, weil da ist nichts dran, das veralten kann. Da könnt, okay, der Unicode oder ASCII oder sowas, die Zeichenkodierung könnte irgendwann veralten, aber das, ja, dann machst du halt Textdateien mit einem anderen, also ich sehe das nicht kommen, dass das Unicode oder ASCII irgendwie so in absehbarer Zukunft veralten. Aber da ist auf jeden Fall wesentlich weniger dran, dass irgendwie kaputt gehen kann. Und wesentlich weniger dran, wo man irgendwie in ein paar Jahren dasteht und kein Programm mehr hat, um diese Dateien zu öffnen. Ja, weil es ist halt die Sache, es kann irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, dass du dastehst und du hast irgendwie dein Projekt in der RTF-Datei und es gibt aber keine Programme mehr, um RTF-Dateien damit zu öffnen.
Ja.
Und das ist halt nicht so geil. Und ja, Scrivener hat schon viele coole Features. So, und wie gesagt, ich arbeite super gern damit, genauso gerne, wie ich mit meinem Mac arbeite. Die Sache ist halt, dass du bei den Features von Scrivener bist du halt darauf angewiesen, was jetzt die Programmierer beziehungsweise die, ja doch, letztendlich sind die Programmierer der Filter, durch den das geht, und die entscheiden, welche Features existieren und welche nicht existieren. Und bei Obsidian ist es halt so, da kannst du dich, also weil Scrivener ist auch eine proprietäre Software, also das ist nicht Open Source. Und Obsidian ist auch nicht Open Source. da wird oft, das wird öfter kritisiert aus dieser Community, aber die ganzen Plugins sind Open Source.
Okay.
Du kannst hingehen und jedes einzelne Plugin oder die allermeisten, ich meine, es gibt mit Sicherheit welche, die irgendwie kommerziell sind. Ich habe bis jetzt, ist mir noch keins begegnet, weil das, glaube ich, auch zu nischig ist, als dass da irgendwer versuchen würde, Geld mitzumachen. Hm. Jedes einzelne Plugin kannst du auf GitHub gehen und kannst dir da den Quellcode runterladen und kannst dir das angucken und kannst dir sagen, so, okay, dieses Plugin passt mir ganz gut, aber das ist irgendwie diese eine Sache, die mich nervt. Und dann machst du eine Fork von diesem Plugin und dann schreibst du das Plugin um und dann hast du genau das Plugin, das du wolltest und dann kannst du das auch veröffentlichen, weil die sind alle unter dieser Lizenz veröffentlicht, das sagt, ja, mach halt mal. Wenn es dir nicht passt, mach halt selber. Und du hast halt die Möglichkeit, dir Obsidian exakt genau so zu gestalten, wie du das willst. Und wenn ich niemals diese oder jene Funktion verwende, in Scrivener ist sie dabei und ich kann nichts dagegen tun. Und die ist irgendwie in diesem Programm enthalten. Und ja, okay, es ist wahrscheinlich, macht es nicht so viel von der Größe aus. Aber wenn ich an Obsidian Features habe, die mir nicht gefallen, außer bei diesen mitgelieferten Plugins, aber das sind halt nur irgendwie 27 Stück und die meisten davon machen wirklich wichtige Kernfunktionen, die du einfach brauchst, damit Obsidian funktioniert. Hm. Aber mit diesen Plugins, die ich jetzt zusammensuche, wenn dir da eins nicht gefällt oder du benutzt es eh nicht, kannst du das deinstallieren. So, und dann ist das weg und dann ist dieses Plugin nicht mehr Teil deines dieser Software oder deines Vaults. Und ja, das ist halt einfach, mir gefällt das besser. Ich mag das nicht, wenn meine Software mir sagt, wie ich Sachen zu machen habe. Hm. Ich mag das nicht, wenn meine Software mir nicht erlaubt, sie zu customizen. Und Obsidian ist so hart customizable. Und da gibt es auch haufenweise Themes dafür, mit denen du dir das gestalten kannst, wie du willst. Und es gibt das Minimal-Theme. Das wird das sein, das ich da mitgeliefert habe, weil du das dem am meisten ähnelt, was man bei Scrivener unter Aussehen machen kann. Dass du halt die Farben ändern kannst und die Schriftart ändern kannst und so. Das kannst du halt mit Minimal-Theme auch machen. Und deshalb wird das mit installiert sein und werde das erklären, wie das funktioniert und so. Ja, und du kannst halt wirklich aus diesem Ding, dass zwei Leute können dieses Programm haben, Obsidian haben und sagen, ich arbeite mit Obsidian, aber bloß weil jemand sagt, ich arbeite mit Obsidian, hast du noch null Ahnung, wie dieses Programm letztendlich aussieht. Halt nicht nur von der Benutzeroberfläche, sondern auch von dem, was es kann.
Okay.
Und also du kannst das zum Tagebuch führen, um Meetings zu Notizen zu machen. Du kannst das zu deinem Lebensplaner machen, indem du irgendwie dein gesamtes Leben durchplanst. Du kannst da To-Do-Listen reinmachen. Du kannst da haufenweise Sachen automatisieren. Du kannst irgendwie das backuppen, wohin du auch immer willst. Du kannst das mit anderen so Sachen wie Notion und so und Evernote und so, kannst du das synchronisieren. Und du kannst direkt in deinen Blog publizieren, wenn du irgendwie Obsidian benutzt, um Blogposts zu machen. Ja, das Ding ist einfach so ein Schweizer Messer mit irgendwie 1700, also bisher gibt es insgesamt über 1700 Community-Plugins. Mhm. Da ist ein gewisser Teil davon ist natürlich veraltet oder wurde fallen gelassen und so und wird nicht mehr weiterentwickelt und funktioniert nicht mehr. Mhm. Aber lass es ein bisschen weniger als die Hälfte sein, dann sind es immer noch 1000 Plugins. Ja? 1000 Plugins. 1000 Möglichkeiten. Gut, manche Plugins machen das Gleiche, nur ein bisschen anders. Und ja, da hast du halt, okay, ja, wie willst du denn deine Wortzählung haben? Wie möchtest du denn, dass das Obsidian dir das darstellt, wie viel du heute geschrieben hast? Und das kannst du dir aussuchen. Und du kannst dir auch ein Plugin installieren, mit dem du, wenn du die Zeit und Geduld hast, mit dem du alles Mögliche tracken kannst in dieser App. Und die ist halt, es ist halt wirklich, hier ist das Ding, mach damit, was du damit machen möchtest. Mhm. Und das finde ich einfach enorm cool. Und halt hinzugehen und zu sagen, ich möchte damit gerne Romane schreiben und dieses, das sozusagen eine Blaupause anzulegen und zu sagen so, guck mal, du möchtest Romane schreiben, hast du schon mal probiert, mit Obsidian deine Romane zu schreiben? Und da ist das Handbuch, lies ich mal durch. Ich habe auch vor, ein Video zu machen, in dem ich quasi dieses Handbuch auf dem Bildschirm abgefilmt, die einzelnen Schritte durchgehe, weil manche Leute lesen die Sachen lieber, andere Leute hilft es, finden es besser, da zuzugucken oder zuzuhören, wie jemand das beschreibt und demonstriert, wie es geht und so.
Ja.
Aber das mache ich erst, wenn ich das Handbuch fertig habe. Genau. Und einfach diese Welt zu eröffnen, weil es halt auch irgendwie das Vorurteil gibt, dass man, um Obsidian verwenden zu können, muss man quasi ein Programmierer sein. Und es ist schon so, dass die Distanz zwischen Obsidian, zwischen dir als User und dem Code, der da stattfindet und dem inneren Funktionieren dieser Software, die Distanz ist wesentlich geringer. Weil wenn du in Scrivener hingehst und was anklickst und dann machst du Steuerung I und dann wird der Satz oder das Wort wird kursiv, dann hast du keine Ahnung, wie Scrivener das tatsächlich anstellt. Das passiert halt einfach und es ist irgendwie, ja okay, wenn du weißt, das ist RTF und weißt, wie RTF-Sachen kodiert, dann weißt du, welche Zahlenfolge da oder Buchstabenfolge, Zeichenfolge um dieses Wort rumsteht, wenn du diese RTF-Datei in .txt umbenennst und als Textdatei öffnest. Weil dann siehst du halt, was diese RTF-Datei tatsächlich ist. Dann siehst du den Header, in dem Sachen angekündigt werden und in dem Sachen irgendwie halt der App, die Datei ausliest, gesagt wird, wie sie die Sachen zu verstehen hat, die da letztendlich drinstehen. Und das ist auch der Grund, warum RTF veralten kann, weil halt die Programme dann irgendwann nicht mehr verstehen, was da für den User unsichtbar vor dem eigentlichen Text steht und was an Steuerzeichen und Steuercode in dieser Datei alles drinsteht. Und in Obsidian ist halt, wenn du da Steuerung I machst, dann wird das kursiv. Aber du siehst halt auch, dass vor und nach dem Wort ein Sternchen ist, der das kursiv macht. Und je nach Ansicht, also im Quellmodus, bleiben diese Steuerzeichen halt erhalten. So, wenn dir das gefällt. Aber du kannst auch in die Live-Vorschau gehen. Und da werden halt diese ganzen Steuerzeichen nur angezeigt, wenn du tatsächlich mit dem Cursor auf dem Wort drauf bist. Das heißt, das ist so eine Mischung aus WYSIWYG und eben dem tatsächlichen Rumfummeln an den Steuerzeichen. Und das ist was, das Leute so ein bisschen abschreckt. Irgendwie, weil viele Leute null Ahnung davon haben, wie was Programmieren eigentlich ist, was das bedeutet. Und ich finde das faszinierend und mir gefällt die Vorstellung, hinzugehen und diese Hürde zu senken und zu sagen, ja, guck mal, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Und Markdown, du machst eigentlich die ganze Zeit, machst du eigentlich schon so eine Art Markdown in deinem Texteditor. Du merkst es nur nicht, weil der Texteditor dir das nicht verrät. Und Obsidian zeigt dir halt, was du tust. Und so. Ja. Und das gefällt mir an Obsidian.
Okay.
Und
es war jetzt ein bisschen länger als der Elevator-Pitch, aber ich glaube, ich habe es verstanden.
Oh, sorry. Mir war nicht bewusst, dass du einen Elevator-Pitch
hast. Na, das ist schon in Ordnung.
Der Elevator-Pitch war irgendwo dazwischen. Der Elevator-Pitch ist, hier ist Obsidian, mach damit, was du willst. mach daraus, was du willst. Mach daraus, was du brauchst. Mach daraus, was du brauchst. Mach daraus, was dir gefällt. Mach was daraus.
Ja,
mach es dir zu eigen.
Die Sache ist ja immer, dass, also für mich ist wahrscheinlich die Schwelle dann sogar so ein bisschen geringer, weil warum die Leute mir immer erzählen, dass Scrivener super ist, wo ich mir denke, ja, bin ich dabei, allerdings, was halt mein Scrivener macht, was halt Word, was ich halt irgendwie vorher ja auch zum Rohfassungsschreiben benutzt habe und heutzutage nur noch nutze, wenn ich halt irgendwie einigermaßen sicher bin, dass meine Szenenreihenfolge richtig ist, war halt eben die, ne, dass ich halt irgendwie die Baumstruktur hatte, in denen ich halt meine Kapitel und meine Szenen anlegen konnte oder kann und wo ich dann halt rumschieben kann. Und das ist immer noch hervorragend und das ist aber auch mehr oder weniger das Hauptding, weswegen ich Scrivener benutze. Weil alles andere, von dem mir immer Leute ganz begeistert erzählen, ist halt irgendwie in 90% der Fälle für Windows einfach nicht da. Und dann denke ich mir, ja, das ist bestimmt irgendwie total spannend, dass irgendwie, ne, wenn man das hätte, dann wäre das eventuell irgendwie nützlich. Kann ich nicht beurteilen, weil kann meine Version nicht.
Ich kann dir von vornherein sagen, diese Dateistruktur ist eine Kernfunktion von Obsidian. Also das hast du auf jeden Fall. Wenn du die Reihenfolge manuell ändern willst, brauchst du ein Plugin oder du kannst halt deine Szenen und Kapitel durchnummerieren. Dann ist die Reihenfolge auch von dir festgelegt durch diese Nummerierung. Das geht schon auch.
Ja, also ne, das sind halt so Kleinigkeiten, ob ich das jetzt halt irgendwie Drag and Drop machen soll oder ob ich die Szene dann einfach nur von 1 nach 2 umbenenne und der das dann automatisch anders einsortiert, ist mir auch wurscht. Aber
ja,
ne, also für mich ist das Wechseln wahrscheinlich irgendwie niederschwelliger, weil ich halt irgendwie denke, so, naja, aber mit Scrivener kann ich ja eh nicht viel machen. Ja gut, ich kann Sammlungen anlegen. Das war für Elysion auch ganz praktisch. Da hatte ich dann halt für jeden meiner Point-of-View-Charaktere hatte ich irgendwie so eine Sammlung angelegt und irgendwie so Sachen bunt markiert und so. Aber das sind so Basics, wo ich mir denke, dafür hätte ich theoretisch hätte ich jetzt dafür Scrivener nicht kaufen müssen, glaube ich. Weil ich glaube, das machen halt auch inzwischen, also damals vielleicht nicht, ich benutze es ja jetzt auch schon relativ lange, aber inzwischen denke ich mir so, ja, also die Basic-Bitch-Einstellungen, die ich da benutze im Alltag, die kann man wahrscheinlich inzwischen auch von anderen Softwares haben. Dafür braucht man jetzt wahrscheinlich das
möglicherweise
nicht mehr unbedingt.
Also man kann in Obsidian auf jeden Fall auch Lesezeichen anlegen und Lesezeichengruppen, was dann im Grunde Sammlungen entspricht. Und man kann Lesezeichen auf Überschriften setzen. Das heißt, du kannst hingehen und irgendwie sagen wir, du willst nur einen bestimmten Szenenteil oder du willst auf jeden Fall, weißt, dass du diese Sammlung wegen diesem Szenenteil anlegst, kannst du hingehen und da irgendwie eine Unterüberschrift reinbauen und ihm dann sagen, mach mal ein Lesezeichen zu dieser Überschrift. Und dann springst du direkt zu dem Szenenteil, den du haben willst.
Ja.
Das ist schon auch fesch.
Ja.
Genau.
Nun gut, dann haben wir das jetzt gelernt und warten jetzt alle gespannt darauf, dass du in 5 Jahren das neue Technik-Wunderkind bist. Oder
ja,
so.
Schauen wir mal. Ich habe das jetzt angekündigt, aber dieses Accountability Buddies, das funktioniert für mich nicht wirklich, weil wenn ich keinen Bock mehr habe, habe ich keinen Bock mehr. Und dann kannst du da auch nichts dran ändern.
Nö.
Aber im Moment habe ich mega viel Bock und aus diesem Gefühl heraus habe ich das jetzt mal erzählt und angekündigt. Und vielleicht hat ja jetzt auch hier jemand anders mega viel Bock und sagt so, ja, hier bitte.
Ja, wie gesagt,
lege eine Mailingliste an, nur für mich, damit du mir Bescheid sagen kannst, wenn du das alles mal erledigt hast.
Ja, also.
Weil ich das dringend mal ausprobieren.
Ja, und ich
genau.
Vielleicht hat ja,
so.
Vielleicht gibt es ja auch andere, ne, wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch andere Leute, die halt irgendwie so ein paar Programmiertipps und Tricks irgendwie auf Lager haben. Nur das Programmieren mir persönlich keinen Spaß macht, heißt ja nicht, dass nicht alle anderen Leute daran Spaß haben dürfen.
Ja, ne? Ich meine, so. Ich hätte ist die Frage, wie viel hätte ich dagegen, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, was du gerade darüber gesagt hast, wie du dieses Plugin strukturieren willst, wurde ich quasi von Inspiration praktisch überrannt und weiß jetzt schon genau, wie man das machen könnte und gibt mir irgendwie 2 Monate Zeit, dann haue ich dir dieses Plugin zusammen und habe das irgendwie und dann gebe ich dir das. Ich wäre, glaube ich, nicht wirklich traurig darüber. Das würde mir so ein bisschen den Initialantrieb irgendwie nehmen, um JavaScript zu lernen und so. Weil natürlich, das Ziel ist schon auch ein Faktor, aber ich mache es nicht ausschließlich wegen des Ziels.
Wollte ich ja sagen, aber wenn ich das Ziel nicht erreiche, ist es. Du könntest es ja trotzdem auch lernen und trotzdem halt irgendwie das zur Verfügung gestellte Produkt halt irgendwie wertschätzen. Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Das stimmt.
Wenn man halt schon was geschrieben bekommen hat, dann will man es ja vielleicht auch umso mehr verstehen, wie das passiert ist und wie das zustande
kommt.
Das ist zum Beispiel ein Punkt, das ist ein Impuls, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe den halt nur nicht beim Programmieren, aber ne, wie man so, hier ist diese Lösung, auf die ich gekommen bin. Ja, aber jetzt will ich dringend wissen, wie du das gemacht hast. Das interessiert mich jetzt umso mehr. Das ist halt,
ich will das schon auch verstehen.
Ne? Das ist so ein Grundbedürfnis, Dinge verstehen zu wollen.
Genau, okay. Aber Ela, jetzt haben wir irgendwie 1 Stunde und 10 Minuten, habe ich hier mir einen von der Seele gequatscht.
Jetzt bist du dran.
Jetzt bist du da. Ich meine, ein bisschen hast du auch gesagt, aber bisher war das irgendwie so meine Folge und ich, ja, Ela.
Ja.
Sei doch auch mal präsent. Ja. Erzähl doch mal.
Ach, ja.
Jetzt geht's mal um dich.
Ja, jetzt geht's mal um mich und ich muss jetzt was von meiner Seelenkrise erzählen. Ach, ne. Was soll's. Ich habe tatsächlich so in den gefühlt 1,5 Tagen, seit wir die letzte Workshop-Folge aufgenommen haben, weil, wie gesagt, Zeit ist ein Konstrukt, befinde ich mich in einem kontinuierlichen Zustand, in dem ich der Meinung bin, dass ich eigentlich nie schreiben konnte und eigentlich das auch ein blödes Hobby ist. Nicht wirklich. Das war jetzt die humoristische Übertreibung. Nein, ich hatte das Gefühl, mein Mai war total für den Arsch. Nachdem ich so vollmundig behauptet hatte, ich wäre halt irgendwie nicht Cam Nano geburnoutet, war ich dann aber trotzdem irgendwie von meinem restlichen Leben geburnoutet und war halt trotzdem der Meinung, dass das alles scheiße ist. Dann habe ich nochmal auf meine Wordcount-Tabelle geguckt und habe festgestellt, dass ich im Mai sogar noch mehr geschrieben habe als im April.
Oha.
Also, meine Selbstwahrnehmung und die Realität gehen anscheinend momentan irgendwie so diametral auseinander.
Es klafft ein Graben.
Also im Camp Nano habe ich tatsächlich irgendwie 12.000 Worte geschrieben oder fast 13.
Oh.
Mein Ziel waren ja 10. Ich glaube, das habe ich bestimmt erzählt in der letzten Workshop-Folge. Da war Camp Nano ja auch schon vorbei. Ja, und im Mai waren es fast 15.000. Also es ist jetzt auch nicht so, das waren ein paar hundert Worte mehr, sondern es waren ein paar tausend Worte mehr. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, der Mai war für den Arsch. Und dann habe ich dieses Gefühl mal so herausgekramt in mir und halt so von allen möglichen Seiten betrachtet. Und bin so ein bisschen zu der Überzeugung gekommen, die ich aber, glaube ich, auch letzte Workshop-Folge schon vorgetragen hatte, dass es halt, glaube ich, nicht an der Geschichte liegt, dass ich so ein bisschen die Freude verloren hatte, irgendwie so an den letzten Szenen, sondern dass es einfach irgendwie so war. Ich war halt müde und ich hatte halt keinen Bock. Und die Sache war, ich hatte auf gar nichts Bock. Und das ist halt irgendwie immer so für mich so ein Indikator, okay, es liegt nicht daran, dass deine Szene hakt oder so. Weil wenn es beim Schreiben hakt, aus Schreibgründen, aus handwerklichen Gründen, weil mein Unterbewusstsein oder mein Bewusstsein, manchmal auch beide, mir halt irgendwie sagen wollen, hör mal, du hast da so ein Problem, so ein unterschwelliges Problem, das du noch nicht gelöst hast, auf das du noch nicht gekommen bist. Und das, ne, das sorgt jetzt gerade dafür, dass wir hier gegen diese Wand laufen irgendwie. dann habe ich meistens Bock, alle möglichen anderen Sachen zu machen. Aber ich wollte einfach gar nichts machen. Ich wollte einfach nur eine kleine Kugel sein und von allen in Ruhe gelassen werden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht bist du das Problem in dieser Beziehung.
Und habe mir
deswegen eine radikale kreative Pause verordnet. Habe gesagt, gut, wir machen das jetzt nicht weiter, weil ich hatte einfach keine Freude daran. Und dann, also für mich ist das so, ich kann viele Sachen machen, an denen ich keine Freude empfinde. So, ne, jeden Tag zur Arbeit gehen oder so. Das ist völlig in Ordnung. Ich erwarte nicht daran, Freude zu haben. Wenn es doch passiert, ist das okay. Aber wenn es nicht so ist, dann ist das halt was wir tun. So, was halt einen Sinn hat. Ne? Nämlich den Sinn, dass wir Geld dafür kriegen und dass wir dafür Essen kaufen. So. Aber mich halt so in so einem Gefühl der völligen Freudlosigkeit halt irgendwie durch meine Rohfassung zu prügeln, habe ich gedacht, damit mache ich vielleicht mehr kaputt, als es hilft. Weißt du?
Ja.
Das ist so, als würde man sich mit Megamuskelkater und halber Erkältung und sowas zum Training zwingen. Man macht halt irgendwie mehr kaputt, als das hilft, auch wenn man so ein bisschen mit dem Gefühl leben muss, dass man nicht vorankommt. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. So im Nachhinein betrachtet. Das heißt, ich habe letzte Woche Pause gemacht und ich werde wahrscheinlich diese Woche auch noch Pause machen. Ich habe tatsächlich einfach mal 2-3 Tage lang das Gefühl genossen, nichts tun zu müssen. Weil, ne, so dieses Gefühl auszuschalten, du kannst einfach nicht nichts machen. Und einfach zu sagen, so, doch, kann ich. Wer sagt so? Und so diesen negativen Self-Talk, so nach dem Motto, du kannst nicht einfach nur Sauerstoff verschwenden, du sollst gefälligst irgendwas tun, wo ich mir denke, nö. So diese eigene emotionale Erpressung so ein bisschen auszuschalten und einfach zu sagen, nö, ich existiere heute einfach nur. Und ich mache heute einfach nur Dinge, auf die ich gerade Lust habe. Und wenn diese Dinge darin bestehen, dass ich irgendwie ein Hörbuch höre und auf dem Sofa sitze und aus dem Fenster gucke für 8 Stunden am Stück, dann ist das so.
Und es ist perfekt in Ordnung. Ich unterstütze dich da hundertprozentig.
So, und das war einfach anscheinend irgendwie mal nötig. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hatte, dass halt einfach irgendwie so im Frühjahr generell halt super viele Termine anstanden, irgendwie, ne, so Jobtermine, Arzttermine, Handwerkertermine, sonstige Termine und dass einfach so ein bisschen die Batterie leer war, mich um Dinge kümmern zu müssen. Ne, so dieser spezielle soziale Akku, den man verbraucht, wenn man das Zentrum der Zuständigkeit ist für irgendwelche Dinge. Und sei es auch nur die eigene gesundheitliche Maintenance, das ist trotzdem eine Zuständigkeit, die Ressourcen verbraucht. Oder was es auch immer war, es ist auch eigentlich egal, woran es liegt. Ich finde, es ist bis zu einem gewissen Grad ist es immer nützlich, irgendwie sowas zu hinterfragen. Ab einem gewissen Punkt ist es einfach nur wichtig zu wissen, was hilft dagegen. Und dann habe ich mir ein Zwischendurch-Projekt gesucht und habe angefangen, ein Kleid zu nähen, was ich halt schon irgendwie länger vorhatte. Ui. Einfach nur, weil ich dachte, das ist ein niederschwelliges Ding, weil ich habe alle Materialien, die ich dafür habe, habe ich da. Den Plan habe ich auch schon länger im Kopf. Ne, ich wusste also, was ich machen soll und es war nicht wirklich, naja, ich behaupte immer, es war nicht so wirklich komplex. Also dafür, in Anbetracht der Anzahl der Fehler, die ich schon wieder gemacht habe beim Zusammenstecken dieses Dings, war es offensichtlich nicht ganz so wenig komplex, wie ich dachte, dass es sein würde. Aber es war halt so dieses relativ niederschwellige Erfolgserlebnis, weißt du, was man dann einfach zwischendurch auch einfach mal braucht. Einfach auch Sachen zu tun, auf die man Bock hat und die man, also, ne, ich, Mann in diesem Sinne immer ich ersetzen, weil ich schließe hart von mir auf andere. Und die ich halt immer so ein bisschen zurückgesteckt hatte, weil die Energie meistens nicht reichte für Schreiben und. Und ich dann immer gesagt habe, ja, okay, aber jetzt bin ich ja gerade in der Phase, wo ich meine Rohfassung runtertippen will und jetzt muss ich halt irgendwie mal gerade das Schreiben priorisieren. Prinzipiell eine gute Sache, außer in der Situation, wo das nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, gut, aber wenn ich immer prinzipiell irgendwie abwägen muss, schreiben und oh, irgendwie noch ein anderes Hobby geht gerade nicht, dann priorisieren wir jetzt mal das andere und gucken, ob das funktioniert.
Mhm. Ja.
Und das war auch sehr entspannt. Und
sehr schön.
Ich habe dabei auch festgestellt, ich habe dann geguckt, worauf hast du gerade so Bock, und ich habe festgestellt, ich habe gerade irgendwie ziemlich Bock, irgendwie Hörbücher zu hören, und habe dann die komplette Rivers of London Reihe nochmal gehört. Das sind ja irgendwie auch schon 9 Bücher oder irgendwie sowas. Die halt vor allen Dingen auch einen Ich-Erzähler haben.
Mhm.
Und die ja so ein bisschen, also die haben jetzt nicht in dem Sinne was mit Blanches Geschichte zu tun, außer dass es auch ein Ich-Erzähler ist, aber es ist ein Ich-Erzähler Vergangenheit und ne, der Ton ist halt auch sehr anders und es ist ein anderes Genre und bla. Also es hat jetzt nicht wirklich was mit meiner Rohfassung zu tun, aber es ist halt so, aber die Geschichte so prinzipiell, die Prämisse der Geschichte ist halt so sehr on brand für die Sachen, die ich normalerweise mache. Ne? Es ist halt auch so dieses Realität plus irgendwie.
Mhm.
Und das hat so ein paar Tage gedauert, bis dann so, ne, bis ich dann halt wieder irgendwie so ein bisschen in dieses Background-Processing reingekommen bin, weil das hat zwischendurch auch überhaupt nicht funktioniert. Und das war für mich schon so der erste Punkt, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Weil normalerweise, wenn ich in der Geschichte drin bin, und man sollte jetzt meinen, in Teil 5 von 5 wäre ich langsam mal in der Geschichte drin. Also, ne, wenn das nicht so ist, dann haben wir ein gesteigertes Problem.
Aha.
Aber trotzdem funktionierte das irgendwie nicht. Das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, ich verlasse mich immer so ein bisschen darauf, dass ich meinen Charakterkram und meine Nebencharaktere so ein bisschen pensen kann. Das funktioniert aber nur, wenn das Background-Processing funktioniert. Wenn diese Charaktere so ein bisschen so ein Eigenleben entwickeln und sich mir selber erklären, während ich schreibe. So, da war aber nichts, da war Funkstille, da war weißes Rauschen, da war gar nichts. Und deswegen war es natürlich auch sehr anstrengend, diese letzten 2, 3 Szenen zu schreiben, weil ich halt prinzipiell immer der Meinung war, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Und das war ein bisschen ungewohnt. Also ja, Akt 2 ist immer so ein bisschen schwierig, aber das war auf einem anderen Level ungewohnt. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das einfach damit zu tun hatte, dass halt irgendwie so dieser kontinuierliche Fluss von so unterschwelligen kleinen Ideen, die man so hat, während man andere Sachen macht. Und so dieses Inspirationsfiltern der Realität in Dinge, die man für seine Geschichte verwenden kann, was ich irgendwie immer so als relativ normal empfunden habe, so wie Atmen ungefähr.
Mhm.
Und nichts, worüber ich so wirklich nachdenken muss. Ne? Ich weiß nicht, ob du das erzählt hattest irgendwie letztes Mal, als wir Podcast aufgenommen hatten oder als wir uns so unterhalten hatten, ne, so dieses, ja, und dann, ne, aber ich kann ja jetzt noch nicht wissen, welche 50 Ideen ich halt irgendwie in den nächsten 2 Wochen noch habe oder in den nächsten 5 Monaten oder sonst irgendwas. Ne? So sieht halt meine Normalität halt noch, also gewöhnlicherweise auch aus, dass ich ja denke so, naja, da kommt mir schon noch eine Idee. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie dieser Charakter ist, aber wenn ich den erstmal schreibe, dann entwickelt sich das schon. Und da war aber nichts. Da funktionierte aber
nichts. Das ist nicht schön.
Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, bevor wir jetzt weiter uns in dieser Spirale von müssen und ne, du musst aber und du solltest aber und bla, und es macht aber eigentlich überhaupt keinen Spaß und eigentlich weiß ich auch überhaupt nicht, was ich mache, und eigentlich, je weiter ich das irgendwie versuche zu erzwingen, desto weniger Spaß macht es mir und desto mehr bin ich davon überzeugt, dass das alles gequirlte Kacke ist, was ich hier tue.
Mhm.
Ne, so einfach mal so, nö. Einfach mal so ein hart Stop. Ne, so. Und jetzt machen wir mal eine Pause und machen wir was anderes und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Und ich denke, dass das ganz gut funktioniert. Also ich hatte sehr viel Spaß daran, die frühen Rivers of London Bücher nochmal zu hören. Die Serie ist ja auch schon ewig alt. Das heißt, die ersten paar Bücher sind ja auch irgendwie schon 8, 9, 10 Jahre alt oder so. Das heißt, die hatte ich auch lange nicht mehr gehört. Okay. Und dann dachte ich mir so, das ist aber interessant, wie er das da irgendwie eingeführt hat. Oh, und dieses Foreshadowing, das ist aber auch spannend. Und hab dann so gemerkt, dass das so langsam wieder anläuft. So dieses Nachdenken und dieses Filtern so, oh ja, und du könntest das noch einbauen. Und das wäre eigentlich auch noch eine ganz nette Idee. Und das wäre auch noch was, das könnte man in der nächsten Szene machen. So langsam funktioniert das jetzt wieder. Also wir sind jetzt eine Woche in total Stopp, kreative Pause, überhaupt Scrivener nicht aufmachen, nicht angucken, nichts tun. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, also Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben jetzt Sonntag, also dieses Wochenende habe ich dann, wie gesagt, mich mit meinem Nähprojekt beschäftigt. Das werde ich jetzt aber auch in den nächsten 1, 2 Tagen, ist das fertig. Und dann werde ich mal gucken, was ich tue. Und wahrscheinlich, das ist jetzt schon Projektion, was wir in den nächsten Wochen so machen wollen. Wahrscheinlich werde ich nochmal bei Szene 1 anfangen. Für die Rohfassung und nochmal anfangen drüber zu lesen, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass das zwischendurch so zäh lief und ich irgendwie immer so 1,5 Wochen für eine Szene gebraucht habe oder so, die ich unter normalen energetischen Umständen auch schon mal an einem Tag hätte fertig kriegen können, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren, ob sich das so im Fluss alles irgendwie noch vernünftig liest, weil wenn man halt so immer nur so auf eine Szene und dann auf die nächste Szene irgendwie so fokussiert, geht mir das halt schnell so, dass ich so ein bisschen aus den Augen verliere, so ja, okay, aber da war ja noch was davor und das muss ich ja auch irgendwie, das muss ich ja auch flüssig lesen, nicht nur in dieser Szene selbst, so als eigenes Biotop, sondern auch so im größeren Ganzen mit dem, was davor war.
Ja.
Und von daher glaube ich, jetzt hat das wahrscheinlich irgendwie Sinn, nochmal am Anfang anzufangen. Und ich bin ja auch noch, und halt wieder so ein bisschen die Realitätswahrnehmung gerade zu rücken, weil ich bin jetzt irgendwie bei der letzten Szene von Sinnabschnitt 4 von 9, wenn man sich das überlegt, wie mein Plotting-System ist. Das heißt, ich bin fast bei der Hälfte. Es ist nicht so, als wäre nichts passiert. Es fühlt sich nur so an.
Ja.
Das ist halt so schwierig. So. Außerdem muss ich noch ein kleines tonales Problem irgendwie angehen, das sich mir irgendwie dadurch ergeben hat, dass ich halt, ich glaube, davon hatte ich auch schon erzählt, dass ich ja irgendwie so meine kleine Revoluzzer-WG ja irgendwie eingeführt habe in Teil 5, an der Idee ich prinzipiell immer noch sehr viel Spaß habe. Ne, so die verkrachten Künstlertypen, die aber eigentlich halt irgendwie auch Freiheitskämpfer sind und halt so buchstäblich unter der Stadt in irgendwelchen Tunneln wohnen, also Untergrundkämpfer, so relativ literally. Das finde ich alles hervorragend. Ich weiß halt nur nicht, ob das momentan irgendwie so, weil die haben halt irgendwie auch so ihren Banter. Es wird halt so ein bisschen eingeführt, dieser Kriegszustand hält jetzt halt schon 40 Jahre an. Das heißt, die kennen das quasi nicht anders. Die Leute, die da rumlaufen in meinen Geschichten, sind ja meistens irgendwie so Mitte, Ende 20 normalerweise. Blanche auf jeden Fall. Und die anderen sind auch nicht viel älter. Also diese Leute sind halt, die sind halt jünger als der Krieg. So. Die kennen das nicht anders. Und dementsprechend möchte ich halt irgendwie auch diese Freundesgruppe halt so für so ein bisschen Comic Relief halt, so dass man halt zumindest in diesem Freundschaftsbanter es halt mal so ein bisschen aufgelockert wird zwischendurch, weil ansonsten ist halt dieser letzte Teil halt sehr viel Tragik, Blut, Tränen, Schweiß und Eingeweide. Und deswegen, und Explosion, das auch. Aber ich muss jetzt halt noch gucken, wie ich das so mit Blanches prinzipieller Verfassung übereinbringe. Weil sie fängt halt irgendwie schon ja damit an im Prolog, dass sie halt irgendwie vor lauter Fieber vom Pferd fällt. Und Danach geht's ihr nicht wirklich, also körperlich schon irgendwann wieder so ein bisschen besser, aber ne, so. Ich habe sie halt auch relativ kaputt gemacht jetzt in den im Lauf der Geschichte, was ne, wie das halt immer so passiert.
Okay.
Dass halt Charakteren halt unschöne Dinge passieren und so. Und hatte sie jetzt halt irgendwie und hatte sie jetzt in einer der letzten Szenen halt in so einen wunderschönen kleinen Nervenzusammenbruch katapultiert. Als es dann hieß, so, okay. Ja, hör mal, ne, du weißt doch, Madame hat uns doch beigebracht, wie wir halt auf Kommando weinen. Wein mal. Mhm. Das war so ein Ablenkungsmanöver, ne? So nach dem Motto, mach doch mal. Und ne, da halt die Methoden des Zirkels halt sehr auf Method Acting beruhen, weil halt die meisten Spione halt irgendwie auch Schauspieler sind. Was macht man bei Method Acting, wenn man sich zum Weinen bringen will? Man versetzt sich halt in Situationen, in denen man traurig war. Und davon hat Blanche jetzt halt leider schon so viele, dass sie das halt in so einen kleinen PTSD-Tunnel und ne, so einen winzigen Nervenzusammenbruch irgendwie katapultiert.
Klingt und anstrengend.
Der war lustig zu schreiben, aber ich bin noch nicht sicher, okay. Ob dann da rauskommend, ne, so, ob dann nicht irgendwie dieses, hey, und jetzt sind wir wieder irgendwie, und jetzt planen wir halt irgendwie unseren nächsten Heist und hier sind halt irgendwie diese Leute, die sich gegenseitig frotzeln und halt irgendwie so total Best Buddies sind und irgendwie so total wholesome und so. Und das ist zwar total süß, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen tonal schwierig ist.
Weil es kommt drauf an, wie man mit dem Kontrast umgeht und wie du diesen Kontrast aus Blanches Sicht schreibst.
Das ist halt, ich meine, das ist halt ja so das Ding.
Alles durch Blanche gefiltert. Ja, also
das ist halt so das Ding. Also ich denke nicht, dass die anderen sich nicht so verhalten sollten, ne? Weil, wie gesagt, für die ist halt so eine gewisse Belastung durch halt Krieg und Belagerung ist halt mehr oder weniger Alltag. Von daher wäre es halt für diese Leute halt irgendwie weird, sich halt irgendwie plötzlich komplett anders zu verhalten, nur weil jetzt da halt irgendwie ein Mädel steht, das sie vielleicht nicht so gut kennen. Aber ne, wie ich damit halt aus Blanches Perspektive umgehe, ist halt so die Frage. Und da bin ich halt nicht sicher, ob ich das irgendwie so richtig gut gemacht habe in den letzten anderthalb Szenen. Wie gesagt, was durchaus sein könnte, weil ne, da halt so ein bisschen mir sehr irgendwann der Spaß an der Sache verloren gegangen ist und ich dann mehr oder weniger nur noch in so einem Pflichterfüllungsmodus war. Kann aber auch sein, dass wenn ich jetzt da zurückgehe und mir das durchlese, dass das total gut funktioniert und das wieder so ein Punkt ist, wo halt meine Wahrnehmung und die Realität so ein bisschen auseinanderklaffen. Das ist durchaus auch möglich. Man muss da ergebnisoffen rangehen.
Genau. Ja. Und ich meine, ich werde mit Sicherheit irgendwann auch noch Buch 2 fertig gelesen haben und dir dann das Beta-Feedback zu geben.
Ja, das ist das war auch so eine Sache, dass ich halt irgendwie überlegt hatte, so okay, sollst du noch mal ganz von vorne anfangen, also noch dich noch mal irgendwie damit beschäftigen, irgendwie Teil 1 irgendwie zu polieren und so, weil da waren ja jetzt in der Überarbeitung auch noch ein paar neue Szenen dazu gekommen und so ein paar Sachen, die definitiv noch Politur nötig haben. Da habe ich mich dann aber irgendwann dagegen entschieden, weil ich glaube, wenn ich da anfange, dann bin ich wahrscheinlich zu weit raus, weil Teil dieser Serie ist es halt irgendwie auch. Und das war halt auch so ein bisschen so ein Punkt, den ich ganz beruhigend in Anführungsstrichen fand, als ich jetzt nochmal Rivers of London gelesen habe, dass also jeder Teil dieser Serie hat halt so ein eigenes Thema. Die überspannende Bogenhandlung ist natürlich da, aber das, was in den einzelnen Teilen passiert, ist in sich auch immer so ein bisschen abgeschlossen. Und ich weiß jetzt schon, weil ich das in dem Beta-Feedback von 1 und auch von 2 schon gehört habe, dass manche Leute das komisch finden. Dass es halt immer so diese Zwischenabschlüsse gibt, obwohl halt irgendwie in der größeren Story noch gar nichts abgeschlossen ist und noch irgendwie ne, super viele Fragen offen sind. Aber das wird halt wahrscheinlich wieder so ein Punkt sein, wo ich dann einfach sagen muss, okay, das ist jetzt wieder so 50-50, ne? 50% der Leute finden das blöd. Aber ich gehöre leider zu den 50% von Leuten, die Serien so lieber lesen. Mir ist das halt lieber so. Und wie gesagt, das ist mir jetzt bei Rivers of London halt auch aufgefallen, dass da gibt's halt auch pro Buch gibt's halt eine Handlung, die halt auch abgeschlossen wird. Und diese ganzen übergeordneten Fragen sind teilweise sehr groß und sehr wichtig und werden halt nicht, ne, in einem Buch beantwortet, aber es gibt immer so einen Teil Handlung und Plot, der halt in diesem Buch abgeschlossen wird. Und ich persönlich lese Serien so lieber. Das ist der Grund, warum ich Rivers of London zu Ende gelesen habe und Otherland zum Beispiel nicht. Das ist halt, das ist mir zu groß, das ist mir zu vage, das ist mir zu langsam, der Aufbau. Ich brauche halt zwischendurch immer mal wieder so einen Punkt, wo irgendwas abgeschlossen ist, wo mir irgendwas erklärt wird, wo irgendwas tatsächlich mal zu Ende ist, auch wenn mir bewusst ist, dass die größere Story an sich natürlich noch nicht vorbei ist. Und ja, das war auch wieder mal so eine wichtige Selbsterkenntnis manchmal, ne, wenn man so an dem Leben, dem Universum und dem Rest irgendwie zu zweifeln beginnt, sich daran zu erinnern, dass, ja, das werden 50% der Leute nicht mögen. Das ist mir aber egal, weil ich mag das lieber so.
Ja, vor allem ist es ja jetzt auch nicht so, als wäre irgendwie Rivers of London in irgendeiner Form gefloppt, oder?
Nein!
Also.
Es ist halt so eine generelle Frage des, oder eine generelle Entscheidung, glaube ich, des Serien- und Mehrteiler-Schreibens. Es gibt halt, ne, du kannst es halt sehr offen machen, ne, so wie Otherland, und du kannst es halt sehr in sich abgeschlossen machen, wie ja Elysion zum Beispiel auch schon war. Da war es ja komplett open-ended, ob es überhaupt noch einen zweiten Band braucht. Und jetzt im zweiten Band ist es auch komplett open-ended, ob es noch einen dritten Band braucht. Und wenn ich mich irgendwann dazu entscheide, den dritten Band nicht zu schreiben, dann vermisst den auch keiner, weil, ne, es ist halt das, was ich da anfangen wollte, ist halt in sich abgeschlossen. Bei den Zirkelchroniken ist es jetzt nicht ganz so. Also ich glaube nicht, dass wenn du bei Teil 2 aufhörst zu lesen, du das Gefühl hättest, dass man da auch hätte irgendwie aufhören können. Also Blanches Geschichte an sich ist halt schon so ein bisschen mehr übergeordnet und, ne, so die größeren Fragen, die halt irgendwie dahinter stehen, sind halt schon so ein bisschen wichtiger. Aber ich für mich brauche das trotzdem, dass in jedem Buch so ein bisschen was abgeschlossen ist, so ein bisschen was zu Ende ist und wir ein bisschen was anderes, also im nächsten Buch ein bisschen was Neues anfangen, weil sonst ist das für mich einfach nicht interessant. Und wenn es für mich nicht interessant zu schreiben ist, dann gehe ich auch einfach immer mal stark davon aus, dass man das merkt und dass es für andere dann auch nicht interessant ist zu lesen.
Und ja, ich meine...
Ja. Ha? Nee, mach. Alles gut.
Naja, ich meine, ich habe ja mein Buch, meine Trilogie ist ja eigentlich ein in sich geschlossenes Buch.
Ja, aber das die ist ein bisschen Cuts habe ich halt, das Herr der Ringe Modell, ne?
Genau, und ich habe halt die Cuts bei mir dargesetzt, wo sich irgendwie auch was Grundlegendes ändert und quasi eine Phase der Beziehung und der Art und Weise, wie diese Beziehung funktioniert und wie die Leute irgendwie miteinander leben und was die Leute übereinander wissen, wo da so eine Sache irgendwie fundamental abgeschlossen ist. Da habe ich den Cut gesetzt. Halt einmal, wo Louis irgendwie entscheidet, so, okay, das mit dem Schicksal, ja, glaube ich nicht mehr dran und ich lasse Joanna jetzt gehen. Und das zweite Mal so, okay, Louis hat jetzt irgendwie seine Gefühle ausgesprochen und damit irgendwie fundamental was verändert. Und es gibt jetzt einen Moment, wo sich Joanna irgendwie entscheiden muss und so. Und gleichzeitig ist es aber halt, geht es halt doch nahtlos ineinander über, weil ich die Cuts halt immer an der Stelle gesetzt habe, wo es quasi noch offen ist, wie das dann jetzt tatsächlich ausgeht, wie sich irgendwie Joanna entscheidet, was Louis jetzt tatsächlich sagt und so. Das heißt, es ist so ein Sweet Spot in der Mitte, der sich da irgendwie von allein ergeben hat.
Ja, und ich meine, es ist halt auch in jeder längeren Geschichte so, dass es halt, ne, es halt Punkte gibt, an denen man. Aber wie gesagt, für die Zirkelchroniken habe ich unterbewusst mehr oder weniger so gemacht. Aber jetzt, wo ich im Nachhinein nochmal drüber reflektiert habe, ist es völlig nachvollziehbar, dass ich das so entschieden habe, dass halt, ne, das Ende von Band 1 ist halt das, wo du am ehesten aufhören könntest zu lesen, finde ich.
Ja.
Und das Einzige, was dagegen spricht, das so zu machen, sind halt so diese üblichen kapitalistischen Marketing-Dinger. Du musst die Leute dazu zwingen, dass sie weiterlesen wollen. Und das ist genau dieses Ding, wogegen ich mich immer sperre. Weil ich das nicht mag. Bei Serien prinzipiell. Ich lese jetzt nicht viele Serien, aber ne, so bei Fernsehserien zum Beispiel, wo es halt immer so ist, dass du in der ersten Staffel in den letzten 3 Folgen noch unfassbar viele Fragen aufwerfen musst, damit die Leute auch Staffel 2 gucken. Und dann gibt's aber keine Staffel 2 eventuell. Und dann sitzt du halt da und denkst dir, toll, du hättest, also ne, liebe Serienmacher, ihr hättet jetzt irgendwie eure Zeit und euer Geld da rein investieren können, mir zumindest ein offenes Ende zu bieten, das halt irgendwie ein Ende sein kann. Aber nö, ihr wolltet lieber die emotionale Erpressungsschiene fahren und mir sagen, wir werden euch noch alles beantworten, aber erst irgendwie in Staffel 3 oder so, die ich dann nie zu sehen kriege. Und das ist halt was mich unfassbar aufregt. Und ich habe letztens festgestellt, zufällig, dass das auch so ein westliches Kapitalismusproblem zu sein scheint. Weil mir eine Kollegin eine koreanische Science-Fiction-Serie empfahl, die es bei Netflix gibt, die ich dann mal geguckt habe und wo ich dann dachte so, aber das Ende war ja jetzt irgendwie doch so ein bisschen abrupt. Also es war schon ein Ende, man konnte die Geschichte da beenden, aber es blieben halt noch relativ viele Fragen offen, wo man mir dann erklärt hat, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich behaupte das jetzt einfach mal so, weil die Serie, so wie sie aufgebaut war, scheint diese Behauptung zu bestätigen. Sie meinte so, nö, koreanische Serien sind halt immer erstmal so. Die erzählen in der ersten Staffel irgendwie was, womit man einigermaßen zufrieden sein kann, wenn man nur diese eine Staffel sieht. Und wenn dann entschieden ist, ob es noch eine weitere Staffel gibt, dann erzählen die Geschichte weiter.
Okay.
So, und das ist so ein hervorragendes System, das mir so unfassbar gut gefällt. Dass ich das unterbewusst einfach mal in meine Serie jetzt schon eingebaut habe. Also, wahrscheinlich blieben relativ viele Fragen offen, wenn man am Ende von Buch 1 aufhören würde zu lesen. Aber mir ist es lieber die Leute, denen es nicht so richtig gut gefällt oder die sich für Blanche nicht so unfassbar viel interessieren, dass es sie jetzt noch weiterhin irgendwie interessiert, was mit ihr weiter passiert, hören da auf zu lesen, als statt, dass ich sie noch irgendwie mit 95.000 Plot-Twists dazu überrede, dass sie vielleicht noch Buch 2 lesen und dann finden sie dann aber die Entscheidungen, die ich da treffe, alle blöd und das bringt mir auch nichts.
Von daher. Aber ich meine,
das ursprüngliche
Konzept, das dieser Serie zugrunde liegt, war ja auch, dass du irgendwie, jedes Buch ist quasi ein Akt.
Ja.
Und deshalb war ich jetzt auch nochmal auf die Prinzipientrilogie eingegangen, weil ich das halt rückwirkend so gemacht habe und du hast es halt von Anfang an so geplant.
Ja, wenn man jetzt halt irgendwie so einen Akt bei Elysion nehmen würde, wäre, glaube ich, jetzt die Location-Änderungen und die Änderungen der Nebencharaktere oder sowas sind jetzt, glaube ich, bei Elysion zwischen den einzelnen Akten nicht ganz so krass. Also es hat sich halt einfach so ergeben, dass das in diesen, dass das bei den Zirkelchroniken einfach so ist, jedes Buch behandelt halt einen anderen Aspekt auch der größeren Geschichte. Und es wird halt in jedem einzelnen Teil wird halt eine gewisse Anzahl von Fragen beantwortet und eine gewisse Anzahl von Plotpunkten auch einfach zu Ende geführt. Und das ist so.
Ja.
Und das ist so, weil mir das so besser gefällt. Und wie gesagt, der einzige das einzige rationale Gegenargument, das mir einfiel, ist halt, aber Marketing. Du musst doch die Leute dazu zwingen, dass sie das nächste Buch dringend lesen wollen.
Du zwingst die Leute, dass sie das nächste Buch dringend lesen wollen, indem das erste Buch einfach super geil geschrieben ist und sie Bock haben, nochmal was zu lesen und ihnen die Charaktere super gut gefallen und sie Bock haben, noch mehr Zeit mit denen zu verbringen. Dass das irgendwie, dass man die Leute einfach mit schlichter Qualität überzeugen kann,
anstatt einfach so viele Plotfragen offen lassen, dass sie gar nicht anders können, als weiterzulesen, auch wenn sie es nicht so richtig spannend fanden. Und das ist halt so eine Art von Interesse, das ich nicht wirklich will. Also wenn du es nur weiterliest, weil ich irgendwie willkürlich 50 Plotfragen offen gelassen habe, die ich hätte beantworten können, aber es nicht getan habe, einfach nur, weil ich es dir vorenthalten wollte, damit du mir mehr Geld geben musst, habe ich keine Lust zu. Und deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, so, und jetzt weiß ich wenigstens auch, ne? Also ich habe es unterbewusst so gemacht und jetzt weiß ich aber wenigstens auch warum, weil es mir besser gefällt. Und wenn dann halt Leute kommen mit, du hättest doch so viel mehr, ne? So hier und da, und dann hätten die Leute dann das zweite Buch noch mehr gekauft. Und ich mir denke, ja, aber wenn dich alleine die Plotfragen interessieren, dann wirst du dich spätestens bei Buch 2 oder 3 oder sonst irgendwas sowieso langweilen, weil so richtig high-paced Plot war jetzt noch nie so meine Stärke und ist auch in diesem Fall nicht. Und ja, deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, weil es geht nicht darum, also ich weiß, dass Leute, die halt irgendwie Marketing machen, sehen das anders, aber ich finde es halt immer irgendwie besser, die Leute zu kultivieren, die auch richtig Bock auf dein Buch haben, so wie du es geschrieben hast und so wie es halt ist, anstatt halt irgendwie einfach so billige Erpressungspunkte irgendwie zu setzen. So, haha, du wolltest die Antwort auf diese Frage, ja, verrate ich dir aber nicht, dafür musst du halt irgendwie Staffel 3 gucken. Und dann gucke ich das vielleicht, weil ich halt die Antwort auf diese Frage möchte, obwohl mich halt irgendwie der Rest gar nicht so wirklich überzeugt hat und mich die Charaktere eigentlich gar nicht so richtig interessieren. Ja, okay, dann habe ich dir Geld gegeben, aber Spaß gemacht hat es mir jetzt nicht, weil ich wollte eigentlich nur diese Plotfrage beantwortet wissen und der Rest hat mich nicht interessiert und auch nicht überzeugt und eine richtig gute Review wird dabei auch nicht rauskommen. Ne? Weil.
Ja.
Da seufzt der Monty-Hund ganz schwer. Ja, Monty, Kunst im Kapitalismus ist ein schwieriges Thema. Das ist einfach so. Da musst du dir dein kleines Kugelköpfchen nicht drüber zerbrechen. Ja, das war aber eigentlich alles, was ich so zu erzählen hatte. Also ein bisschen Selbstreflexion und ein bisschen kreative Pausenzeit und so. Aha. Und ja, dann schauen wir mal, ob das funktioniert hat in der nächsten Workshop-Folge. Na, aber im Juli machen wir ja, glaube ich, erstmal Bonus-Folge. Da müssen wir uns noch entscheiden, was wir da machen wollen.
Das stimmt.
Von daher habe ich ja dann auch noch ein bisschen so 2-3 Wochen mehr Zeit, um rauszufinden, ob das mit der Pausendisziplin denn jetzt irgendwie so funktioniert hat. Momentan bin ich sehr hoffnungsvoll, dass es so sein wird. Aber wir werden es erleben.
So ist das. Ja, und ich werde, nachdem ich jetzt hier irgendwie so mega auf die Kacke gehauen habe in der letzten Runde mit sehr viel, oder in den letzten 2 Runden sehr viel an Eldritch geschrieben und dann jetzt noch irgendwie das mit dem Obsidian angefangen und so, das ja ordentlich auf die Kacke gehauen, inwiefern ich das in dem Umfang weiter getan kriege. Aber ich glaube, dein Bericht hier über und von wegen Pausendisziplin und so sollte ich mir wahrscheinlich so ein bisschen zu Herzen nehmen und als freundlichen Hinweis des Universums verstehen, dass ich das nicht aus den Augen verliere.
Das ist immer gut.
Dass meine Energie sich zwar phasenweise so ein bisschen unbegrenzt anfühlt, das ist aber eine Lüge. Und darauf sollten wir nicht reinfallen. Genau, ja. Und was dann das Thema in der Extra-Folge wird, in der Bonus-Folge wird, das werden wir dann sehen.
Schauen wir mal. Wir hatten ja über Archetypencharaktere und ne, wie man halt irgendwie Archetypencharaktere irgendwie interessanter gestalten kann, irgendwie angedacht. Das finde ich immer noch gut. Ich muss mir halt nur noch mal angucken, was wir dazu im Podcast bisher so gemacht haben. Weil auch wenn das schon was länger her ist, muss man sich ja jetzt nicht zu 100% wiederholen.
Ja.
Aber das wäre zumindest ein Thema, wo ich jetzt spontan schon wüsste, dass wir da mit Sicherheit irgendwie 1,5 Stunden drüber reden können, ohne Probleme.
Ja. Und ich hatte irgendwo einen Anknüpfungspunkt gehabt, aber mir fällt nicht mehr ein, was
du
das war.
Du wolltest erzählen von irgendeiner Serie, die du gesehen hattest. War es irgendwie Outsiders oder so? Kann das sein, dass die so hieß?
Oh, The Outpost.
Ja, genau.
Das schreibe ich mir dann hier auch mal auf.
Und, ich wollte
und dann werde ich mir das auch mal erzählen. Überlegen, inwiefern ich da mit dir, da bei dir bin, dass ich das als das Thema haben will. Mhm. Und guck noch mal in unsere Themenliste, da war ja auch noch ein bisschen, ob da was ist, das mich mehr anlacht oder ja, ob mich das gerade nur deshalb nicht anlacht, weil ich müde bin, weil wir gerade fast 2 Stunden
gepodcastet haben. Ich hab doch gesagt, wir haben nichts zu erzählen, das kann irgendwie nur lang werden.
Ja, genau.
So ist das.
Wir werden es erleben, wir werden es koordinieren und.
Genau, wir werden es euch wissen lassen, wenn es soweit ist. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, wenn du sonst nichts mehr beizutragen hast.
Ich bin fertig.
Vertagen wir uns dann einfach auf die Bonusfolge im Juli.
Genau.
In diesem Sinne, bis dahin.
Bis dann, ciao, ciao.